Len, wie sieht's denn bei dir so mit den Frühlingsgefühlen aus?
Boah, wenn ich nach draußen gucke, ist noch echt noch ganz ein Stück hin bis Frühling irgendwie. Also es ist noch ein bisschen grau. Das Wetter weiß auch noch nicht so wirklich, wie warm es werden will und wie kalt. Und ich weiß nicht.
Es ist ja noch einen guten Monat hin, bis der Frühling dann offiziell beginnt. Habe ich gelernt, am 20. März ist Frühlingsanfang. Wir haben ja gerade Test-Recording gemacht und so weiter und ich bin erschrocken, dass du bisher noch nicht bemängelt hast, dass im Hintergrund die ganze Zeit Vögel zwitschern. Also entweder ist mein Mikrofon so gut, dass du das noch nicht mitbekommen hast, oder du bist einfach so nett, dass du das nicht angesprochen hast.
Doch, ich habe das schon gemerkt, habe es aber jetzt nicht bewusst eher unbewusst nicht angesprochen, sagen wir es mal so. Und ja, man hört's auf jeden Fall.
Okay, verdammt. Naja, gut, also an unsere Zuhörerschaft da draußen. Ich bin ja immer noch bekanntlich, wir haben auch gerade festgestellt, seit 4 Jahren machen wir den Bums hier. Da habt ihr ja auch schon den ein oder anderen Umzug von mir mitbekommen. Das ist nicht der erste. Und ich bin immer noch, also ich bin fast fertig. Ich glaube, bei der nächsten Aufnahme hat man auch wieder einen schönen Hintergrund und so. Jetzt gerade ist es ein bisschen provisorisch. Aber genau hinter mir steht gerade ein Vogelkäfig mit zwei Nymphensittichen, die gerade wieder aufgewacht sind, obwohl so ein Tuch drüber ist. Ich kann das leider gerade nicht anders regeln. Deswegen verzeih mir bitte, falls immer mal wieder ein Vogel zwitschert. Vielleicht pennen sie auch gleich wieder ein. Aber ist doch auch schön, oder? So ein bisschen
Ambiente,
Frühlingsstimmung reinzubringen.
Im Hintergrund, ja, genau.
Im Hintergrund. Das ist vielleicht auch der Moment, wo wir unseren heutigen Gast mit reinnehmen. Ich freue mich ja, dass die Blackout Problems Jungs beim letzten Mal da eine schöne Brücke gemacht haben, ganz am Ende der Folge. Denn sie haben nämlich unseren heutigen Gast eigentlich quasi schon vorgestellt, indem sie viele Grüße ausgerichtet haben. Der liebe Jojo von Sperling ist nämlich heute da. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, hi, ich bin Jojo von Sperling und bin sehr froh, hier zu sein. Und habe kurz gedacht, dass mit den Vögeln wäre ein Joke und eine bisschen schlechte Überleitung zu Sperling hin. Aber dann habe ich sie zwitschern hören und dachte, vielleicht ist es auch wirklich einfach nur Zufall. Ja, aber sehr cute. Ich habe auch zwei Katzen hier, die rasten auch immer aus, sobald ich irgendwo ein Mikro hinstelle. Also kann auch sein, dass sie uns noch begegnen in dem Podcast.
Im Hintergrund auf einmal vorbeifliegen oder so.
Ja, genau.
Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und einfach ein paar Vögel engagiert, die passend für die Sperling-Folge jetzt mal ein bisschen Lärm machen.
Die das Management.
Werbung machen einfach.
Das Management will ich mal sehen, so ein Vogelmanagement, was immer so Vögel für gewisse Anlässe quasi hier.
Ja, wie für einen Film, ne? Kannst ja auch genau. Tiere engagieren. Oder wie nennt man das in dem Kontext? Wie auch immer. Jojo, wie geht's dir denn?
Eigentlich gut. Ich warte auch noch sehnsüchtig auf Frühlingsanfang. Für mich fühlt es sich auch noch sehr nach Winter, Herbst an irgendwie. Sehr nach November fühlt es sich an. Aber eigentlich geht's mir gut. Ich freue mich, ich freue mich auf das Album, was so passiert dann. Und auf die Tour freue ich mich und generell auf das Jahr. Ich glaube, da kommt noch viel auf uns zu. Es wird viel coole Sachen passieren. Genau, aber auch viel aufgeregt bin ich für viele Sachen.
Wir nehmen ja heute an dem Mittwochabend vor eurem Album-Release auf.
Genau.
Das heißt, wenn die Folge jetzt draußen ist, dann ist das Ganze schon draußen und dann seid ihr dann schon auf Tour?
Ja. Wir fahren morgen auch auf Tour.
Ach, crazy. Also
morgen fängt die Tour an in Göttingen. Ist am 22. das erste Tourstart zusammen mit den Rogers und Casino.
Ja.
Blackout. Und genau, das fängt morgen in Göttingen an.
Yes. Abgefahren. Okay. Nervosität? Wie ist so das Level von 0 bis 100?
Ich bin halt super aufgeregt wegen dem Release tatsächlich, wegen der Show, also wegen der Tour auch, aber da freue ich mich eigentlich hauptsächlich drauf, weil es einfach Bock macht, jetzt nochmal live zu spielen, auch irgendwie viel live zu spielen, irgendwie nochmal in einem anderen Rhythmus. Aber ich bin super aufgeregt vor dem Release. Ich freue mich total drauf, ich bin saugespannt, ich weiß noch gar nicht, was passieren wird dann. Aber ich bin vor allem sehr aufgeregt. Ja, man hat halt so Songs, die man irgendwie, also die hat man halt seit Monaten und Jahren, hat man die irgendwie in der Kiste und kennt die und hört die rauf und runter und produziert und überlegt und schreibt. Und irgendwann kommt dann der Tag, an dem es irgendwie fertig ist, beziehungsweise wo man es abgibt irgendwie. Und das ist einfach sehr aufregend.
Muss ich ja sagen, ist mir letztes Mal schon bei den Blackout Problems aufgefallen. Wir sprechen ja mit euch als, ich sag jetzt mal, Profimusiker, weil ihr macht das ja mittlerweile auch hauptberuflich oder größtenteils sehr professionell. Und ich sage, Mike und ich waren ja beide in Local Bands. Für uns ist das so, wir schreiben einen neuen Song und dann gucken wir, dass wir den so bald wie möglich live spielen können. Ihr macht das ja so, wir schreiben Songs und die dürfen wir gar nicht live spielen, bis wir das irgendwie öffentlich mal für released haben, oder? Also ist das, da ist doch so eine gewisse, ich muss jetzt warten, bis ich den endlich mal performen darf, so nach dem Motto.
Voll, Ja, voll. Also vor allem, ich meine, ich liebe ja alle unsere Songs, auch die alten Songs, aber die spielen wir halt jetzt schon echt seit, keine Ahnung, teilweise 4, 5 Jahren irgendwie live. Mhm. Und man hat halt die ganze Zeit immer Bock, die neuen mal zu spielen. Und man weiß schon, was für Songs man irgendwie hat und welche man spielen könnte, aber kann die noch nicht spielen.
Ja, ja.
Und ja, deswegen ist es genau, wie du es beschreibst, ist es so ein bisschen, man freut sich endlich, neue Songs zeigen zu dürfen.
Ja, cool. Ja.
Boah, das erinnert mich gerade, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr, habe ich mit meiner damaligen Band unser Abschiedskonzert gespielt und wir haben, glaube ich, Corona-bedingt echt sehr lange, oder wir haben quasi seit 2020 3 Jahre lang immer dasselbe Set gespielt, weil wir auch rumgetrödelt haben und nichts auf die Kette gekriegt haben und keine neuen Songs geschrieben haben und so. Und passend zu dieser letzten Show habe ich dann gesagt, so verdomm ich nochmal. Wir haben dann noch 2 Songs oder so, die haben wir halt nie live gespielt, die haben wir halt irgendwie geschrieben, die hätten wir auch gerne mal aufgenommen. Und das war so der letzte Moment, diese Songs, die ich eigentlich auch sehr ins Herz geschlossen habe, dann nochmal auf die Bühne zu bringen. Und das, also ich kenne dieses Gefühl von, man trägt so Sachen irgendwie über Jahre mit sich rum und irgendwann möchte man auch gerne was Neues machen. Bei mir war das dann nur diese Torschusspanik, dass man halt einfach nie wieder spielen kann.
So. Nie wieder spielen kann.
Jetzt oder nie, quasi.
Ja. Aber dazu kommt, wir haben ja ein bisschen Zeit, dazu kommen wir ja gleich auf jeden Fall noch. Wir haben ja auch ein paar andere Themen, über die wir noch sprechen wollen, wie immer. Und fangen wir vielleicht mal mit dem kleinsten Übel, und das ist jetzt noch nicht mal sehr wertend gemeint, an. Boss Männer haben nämlich einen neuen Song ausgebracht namens Container. Lin, dein erster Eindruck, du bist ja auch Boss Männer Sympathisant zumindest, glaube ich, oder?
Sympathisant, aber ich beschäftige mich so aktiv gar nicht mit der Band. Deswegen, ich wusste auch jetzt nicht, was mich erwartet, als du den Song reingepackt hattest in unsere Liste und sowas. Und, aber ich fand's cool. Es ist ein cooles Ding, macht irgendwie Spaß, gefällt mir vom Stil her. Ich habe immer Boston Männer irgendwie viel mehr mit diesem ganzen Hardcore und Emo und Dings-Szene in Verbindung gebracht, aber so klingen die gar nicht. Ist eigentlich ziemlich... Nö. Mainstreamiger, wenn man so möchte. Ja, weiß, es klingt jetzt wieder so wertend, aber ich irgendwie. Also, cooler Song. Kann ich gar nichts Schlechtes drüber sagen. Will ich auch gar nicht. Ich würde mir den sicherlich noch ein paar Mal anhören. Ich habe es auch schon ein paar Mal getan. vielleicht fehlt mir so der eine Punkt, wo ich sage, daran würde ich ihn jetzt wiedererkennen. Aber das ist auch vielleicht eine Sache der, wie oft ich ihn mir jetzt angehört habe, ne? Wie oft ich jetzt schon reingehört habe in das Ganze. Ne? Gutes Ding.
Ja, was sagst du, Jojo?
Ich unterschreibe auf jeden Fall, dass mir so ein bisschen was fehlt, woran man sich wieder erinnert, so ein bisschen. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel so auf Anhieb vielleicht eine Hookzeile noch irgendwie rauskramen, aber so richtig würde mir jetzt nichts einfallen, wo ich gesagt habe, okay, da war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, fett. Aber so an sich, ich fand es auch einen coolen Song. Ich fand irgendwie den Refrain nice. Ich fand die Strophe auch cool, dass die so ein bisschen ins Halftime geht, dass man irgendwie so ein bisschen abgeholt wird, ein bisschen mitgeht. Genau, ich fand irgendwie witzigerweise, dass der Sänger mich ein bisschen an Mario erinnert, vor allem optisch irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich den irgendwie da gesehen. Genau, ja, auch ey, cooler Song, schönes Performance-Video, irgendwie sweet. Ja.
Kommt da irgendwie ein Album, Mike, oder ist da...
Weiß ich nicht, also bestimmt, aber ich glaube, das ist so der Auftakt von dieser neuen Kampagne, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Boston Männer, eine Band, die ich eigentlich irgendwie gerne mag, also sogar sehr gerne mag, aber auch aktiv nie so richtig verfolge. Also deswegen, die hatten ja mit Halo eigentlich diesen Überhit vor ein paar Jahren.
Haben die Foxglove oder sowas?
Das kam so danach, aber so mit, also früher war das auch eher so pop-punkiger, dann ging es halt wirklich in diese Modern-Emo-Richtung und dann war es auf einmal so Modern Rock mit Foxglove und so. Und jetzt geht's halt auf einmal in diese Basement, Neo, Grunge, sehr viele Genrebegriffe gerade, ne? Aber in diese Richtung, also es ist spannend, was da passiert, weil gerade diese ganze Emo-Richtung sehr interessant ist, dahingehend, dass sie gerne alle ihren Sound so ändern. Plötzlich machen alle Shoegaze, plötzlich machen alle Melodic Hardcore so. Diese ganzen Bands wie Basement und Titlefight damals und so weiter und so fort. Jojo, steckst du da eigentlich irgendwie drin?
Boah, gar nicht so sehr. Ich muss sagen, ich komme ja eher aus der Rap-Szene irgendwie. Und muss sagen, dass ich mich mit Musik in meiner Freizeit manchmal ein bisschen schwer tue irgendwie. Ich krieg so diesen Moment nicht gepackt, mich hinzusetzen und mir aktiv Musik anzuhören irgendwie. ich weiß nicht, irgendwie auf langen Fahrten, wenn ich irgendwie unterwegs hin bin, höre ich manchmal, aber auch da höre ich manchmal auch eher so Hörbuchkram oder auch so Podcastkram oder irgendwie sowas. Und mir fällt so ein bisschen schwer, irgendwie neue Musik zu checken. Und meistens ist irgendwie, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, ich darf auch nie Mucke anmachen, weil das alles von 2006 ist irgendwie, was ich damals schon geil fand und heute immer noch geil finde. Und ja, es ist so, alles, was ich kenne, ist so ein bisschen veraltet und ich komme eigentlich nie so richtig mit so Geheimtipps um die Ecke.
Okay. Aber mehr so Deutschrap oder Ami-Rap?
Eigentlich beides. Beides. Also ich bin unsterblicher Eminem-Fan, deswegen habe ich, glaube ich, mit Ami-Rap auf jeden Fall angefangen. Ich finde aber, es gibt jetzt auch im Deutschen echt gute Künstler, so wie, keine Ahnung, Schmidt oder Fabian Römer war ich immer, oder bin ich großer Fan von. So. Ja. Also es gibt auch viele gute deutsche Texter.
Ohne jetzt wieder zu weit vom Chor zu entfernen, sage ich jetzt einfach, ich bin auch großer Schmidt-Fan, auch ein sehr guter Künstler.
Voll.
Ich bin mich sehr drin vernarrt vor ein paar Monaten. Ja.
Ja, kann man sich auch gut drin vernarren. Also sauschöne Texte, sehr melancholisch natürlich auch absolut. Alles angehaucht, aber komplett abholend. Ja.
Genau.
OG Kimo ist ja gerade, glaube ich, auch ein riesiges Ding.
Habe ich original gerade im Kopf gehabt, wollte ich noch sagen, habe ich gedacht, ja komm, hast jetzt zwei gesagt, ist gut.
Ja, aber da gab es da nicht irgendeine Kontroverse? Ich habe gerade nur eine Schlagzeile im Kopf, die ich nicht wirklich gelesen habe. Aber das ist auch ein, das ist super gefährliches Halbwissen. Halbwissen, so. Aber da wurde mir auch, wie heißt es, Mann beißt Hund? Nee, oder wie heißt die Platte?
Mann beißt Hund.
Empfohlen, die fand ich auch wahnsinnig spannend. Das also ist, glaube ich, nicht das aktuelle, sondern das Album davor gewesen.
Ich glaube, es kam jetzt noch eine EP raus, hat er, glaube ich, rausgebracht. Ich finde seine Art zu schreiben unfassbar geil. Also ich finde, er hat so eine sau erfrischende Art, irgendwie Texte zu schreiben und irgendwie es fließt alles so und irgendwie auch in so ein, weiß nicht, auch in ein cooles Jargon verpackt irgendwie, aber auch coole Wortwahl und irgendwie beeindruckt er mich sehr. Auch,
Kommen wir auf unserer Liste weiter. Why She Sleeps to the Flowers. Lynn, das wurde ja groß angekündigt mit, wir haben einen Kurzfilm gedreht und dann plötzlich, wenn man so will, in Anführungsstrichen, war es dann ja irgendwie, in Anführungsstrichen, nur ein Musikvideo. Ein langes Musikvideo. Was sagst du zu diesem Kurzfilm, Schrägstrich Musikvideo und zum Song aber auch?
Wenn ich mit dem Negativen beginnen müsste, würde ich sagen, der Song ist ein Standard Why She Sleeps Song. Also sowas, was ich auch auf der Silent Speaks erwartet hätte oder davor. Also alles cool, also sehr melodisch. Arbeitet sehr viel mit diesem Sing-Sang, Chorgesang, hast du nicht gesehen? Finde ich cool. Aber ist halt jetzt nichts, wo du sagst, oh, damit haben sie jetzt noch mal eine Barrier durchbrochen oder noch mal so eine Grenze ausgeweitet. Dahingehend oder dagegen setze ich dazu, ist das Video sehr stark. Also ich habe das Video geguckt und hab gedacht so, wow, also die Emotionen, die Bilder, die Geschichte, die dort erzählt wird, das hat mich echt fast schon mitgenommen, weil es so irgendwie, also was heißt relatable war, aber es war zumindest nachvollziehbar, es war nachfühlbar so ein bisschen. Und dementsprechend wirkt das Video wirkt der Song mit dem Video halt wesentlich besser. Das muss ich wirklich sagen. Habe ich aber auch im Nachhinein gedacht, die haben wirklich ein Händchen dafür, echt so, so Momente mit ihren Videos zu kreieren, die einem so ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Also ich erinnere mich da auch an ihr Video zu ihrem alten Proberaum noch. Was war das nochmal? Du bist mehr in dem Thema drin bei denen zu der Zeit. Aber sie hatten halt ein Video gemacht, wo sie die allerletzte Show in ihrem alten Proberaum gespielt haben. Das haben sie halt aufgenommen. Das wirkt so auch.
War das
so
Hurricane, glaube ich?
Ja, irgendwie sowas. Oder ich weiß es nicht mehr. Es ist auch mit so viel Emotionen verbunden. Dann gab es hier auf der vorletzten Platte, glaube ich, auch noch eins mit dem Sänger von Biffy Clyro hier, der Song, wo auch super krass mit Emotionen gearbeitet. Das können die. Die können Videos, können die wirklich ohne Ende. Beim Song selber alleine, er ist ein bisschen cooler Song, aber auch jetzt nichts, wo ich sage, der könnte für sich alleine stehen. Das fehlt so ein bisschen was, ne?
Jojo, zum Video?
Video fand ich auch saukrass. Also fand ich auch sehr filmisch. Ich habe diese, dass es als Kurzfilm angekündigt worden ist, habe ich nicht mitbekommen. Aber das war auch so ein bisschen der Vibe, den ich hatte, dass ich fast dachte, es hat irgendwie was sehr filmisches irgendwie und krasse Szenen. Auch irgendwie eine Geschichte erzählt, aber nicht so, trotzdem nicht so plump irgendwie, nicht so so einfach erzählt, was gerade erzählt wird. Aber ja, auch coole Aufnahmen, dieses brennende Klavier ist mir irgendwie lang auch in Erinnerung geblieben. Auch sauschöne Aufnahmen, irgendwie auch, wie du sagst, Lin auch sehr was Berührendes hat das irgendwie gehabt. Songmäßig finde ich auch cool. Ich bin höre die nicht so sehr. Ich weiß, Malte, unser Songwriter Malte und Josh sind da Fans von oder mögen die gerne. Genau, deswegen kenne ich auch einiges von denen, aber genau, ich könnte den jetzt nicht beurteilen als einen Standardsong von denen. Ich fand es einen coolen Song. Fehlt mir auch so ein bisschen was zum Dranhangeln sozusagen, zum Behalten irgendwie. Genau, aber schön. Und eigentlich zumindest textlich eine schöne, traurige Geschichte über so einen menschlichen Zerfall und ja, irgendwie schön emotional, ja.
Passend dazu ist gerade deine Katze tatsächlich ins Bild
gekommen. Ja, genau. Die hat auch gedacht, was, while she sleeps, habe ich gehört, was ist hier los?
Was geht hier?
Kam so rein, was geht hier?
Unterschreibe ich alles. Ich finde den Song tatsächlich relativ gut, muss ich sagen. Hat mich irgendwie auch gekriegt. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass sie aber produktionstechnisch irgendwie, also weiß ich, irgendwie klingen alle Why She Sleeps Songs, vor allem die neueren, klingen alle irgendwie ein bisschen matschiger oder so.
Ja, ich weiß es. Ich bin auch kein Fan der letzten drei Singles. Also jetzt mit ihr eingeschlossen vom Sound her.
Aber auch die Alben davor fand ich auch, also irgendwie weiß ich nicht, das fällt von der Produktion her immer so ein bisschen, also für meine Ohren ab, so im Gegensatz zu normalen Core-Sachen, die man so hören kann.
Aber vielleicht ist es ja auch der Sinn und Zweck des Ganzen, vielleicht wollten sie ein bisschen herausstechen.
Ja, das gut. Aber das ist immer schwierig, ne? Also wenn dein Handwerk oder dein Produkt ist Musik und das klingt dann halt irgendwie weniger geil, als es das tun könnte. Weil es gibt ja auch, sag ich mal, sehr erdige oder also Hardcore-lastige Produktionen, die einfach aber auch gut klingen. Comeback-Kit oder so, weiß ich nicht. Funktioniert ja auch irgendwie. Weiß ich nicht, also da war ich wieder ein bisschen enttäuscht, aber an sich so fand ich das Gesamtprodukt fand ich auf jeden Fall geil. Produkt klingt auch scheiße im Kontext, ne? Aber bei dem Video muss ich allerdings gestehen, Hut ab natürlich für das, was sie dargeboten haben. Kurzfilm, ja, aber ich kenne auch einige andere Musikvideos, After the Party von den Menzingers zum Beispiel oder so, die ähnlich gestaltet sind, die nicht so krass angekündigt wurden als Kurzfilm. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe eigentlich bei diesem Wort Kurzfilm dachte ich, es kommt irgendwie ein 15-Minüter irgendwie sonst was. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es jetzt in Anführungsstrichen nur Musikvideos, deswegen auch für die Einleitung dazu. Aber alles in allem geil, gerade im Gegensatz zu Self Hell, der ja so ein New Metal Ding war, wo sie sich selber nicht wirklich ernst genommen haben, jetzt mal sowas richtig Ernstes. Spannend, was da so auf uns zurollt.
Absolut.
Bei dem Stichwort New Metal.
Und auf uns zurollt.
Auf uns zurollt. Jojo, du bist ja Fan des Raps, aber dann ist ja auch die Brücke zum New Metal ja eigentlich gar nicht mal so steil zu nehmen. Bist du denn da so drin gewesen früher?
Nee, auch nicht.
Auch nicht? Darf ich eigentlich fragen, wie alt du bist?
Klar, 27 bin ich.
27, okay. Mhm.
Dann liegen wir jetzt nicht so weit auseinander. Also können wir noch gewisse Bands und Themen auf jeden Fall ansprechen, ohne dass Jojo daran sagen würde, noch nie gehört.
Nee, ich glaube eh nicht, dass wir so weit auseinander, also altersmäßig generell nicht. Ich glaube, interessensmäßig wahrscheinlich auch nicht. Irgendwo gibt es da viele Berührungspunkte. Ja. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie so ein, weiß nicht, als bin ich bin so als Rapper so in diese Szene gestolpert, in der ich mich jetzt irgendwie befinde.
Ah, okay.
Und fühle mich da auch, glaube ich, wohl drin für das, was wir machen. Aber ich guck da nicht so viel rechts und links, wenn du wisst, was ich meine. So. Genau. Aber ja, also jetzt zum Crazy Town Video.
Ich sag mal, Butterfly kennst du ja mit Sicherheit noch.
Ja, genau. Ja, weil da wolltest du wahrscheinlich aber
da wollte ich hin. Also ich verstehe, dass du da jetzt auch nicht so völlig euphorisch an dieses Thema rangehst.
Weil also ich fand's auf jeden Fall, also in erster Linie fand ich es zum ersten Mal witzig. Ich fand's sehr cooles Video und auch finde ich die ganze Haltung dahinter finde ich ja auch sehr cool, dieses alles auf alles kaputt machen und alles ein bisschen scheißen und alles so im Alltag gefangen sein und da irgendwie ausbrechen wollen und sich so ein bisschen das kann ich ja auch nachvollziehen. Das sind ja auch, glaube ich, Themen, die wir auch irgendwie, wo es Parallelen zu uns gibt irgendwie. Genau, dieser Stil, so dieser bisschen Limp Bizkit-mäßige Stil ist halt nicht so das, wo ich herkomme. Aber ich kann das auf jeden Fall checken, dass das cool macht, cool ist und Spaß macht auf jeden Fall. Ja, und Video fand ich sehr cool.
Das Lin, hol du mal aus. Du guckst ja die ganze Zeit schon so.
Gib ihm.
Ich muss mich ja immer ein bisschen beherrschen, nicht in irgendeine Tirade zu verfallen. Das will ich mich auch nicht. Das ist nicht vernünftig, nicht professionell genug. Ach, das ist aber auch, also Ich muss zugeben, ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe mir nur den Song angehört und also ich habe mir die Beschreibung durchgelesen zu dem Video, die da drunter stand, weil du das auch explizit reingeschrieben hast. Bitte lest euch die Beschreibung durch. Wie formuliere ich das jetzt nett? Also, ich weiß wirklich nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne. Ich hab schon wirklich, wirklich, wirklich besseres Songwriting von Bands gehört, die längst nicht so viel Erfolg irgendwann mal in ihrem Leben hatten. Es wirkt wirklich, also qualitativ, ich will das gar nicht so objektifizieren, weil es ist halt ein reines subjektiver Gedanke von mir, aber gar nichts hat mich daran angetan. Ich finde das einfach plump. Ich fand es ein bisschen too low budget alles. Das hat mich einfach nicht gecatcht. Ich habe da nur gesessen und so, boah, das war wirklich ein Song, wo ich bei 3 Minuten 40, wie lange da gedacht habe, es sind immer noch 2 Minuten. Das kann mir doch kein Mensch erzählen, wirklich. Also ich habe auch jetzt gedacht, so, der Mike will mir jetzt doch nicht im Podcast nachher verklickern, dass der das geil findet. Das kann er mir wirklich nicht sagen, so, ne. Also, ja, alles cool, ich will hier auch niemanden zu nahe treten mit deiner Meinung nee, jetzt, aber ey, ohne Scheiß. Und ich habe wirklich ich habe wirklich sehr viel New Metal gehört in meinem Leben. Und ich kenne auch die alten Sachen mehr als Crazy Town mehr als Butterfly von Crazy Town. Ich kenne auch Dark Side, ich kenne Toxic, ja. Selbst die waren schon, wenn man es mal ganz genau nimmt, schon sehr trashy. Aber das ist halt schon, boah. Den Song würde ich mir nicht nochmal geben, wenn ich es nicht müsste.
Also, der Song heißt ja 99 Bottles. Ja. Und das Ding ist halt, Jojo, ich weiß nicht, ob der Kontext bekannt ist, aber Shifty, der ich glaube mittlerweile wirklich einzig verbliebene aus dieser Band, da sind halt auch, ich glaube, mindestens 2 Mitglieder leben schon nicht mehr.
Echt?
Ja. Und alle anderen haben sich halt irgendwann einfach verzogen, weil Shifty halt also weder als, sag ich mal, sehr angenehmer Zeitgenosse gilt, was unter anderem auch an Drogenproblemen halt, ne, so. Und dann ist es halt, wenn du 99 Bottles als Party-Song halt irgendwie rausbringst, hat schon eine gewisse, es ist ein bisschen bizarr, so.
Klingt auch ein bisschen unsympathisch,
der Song. Ja, eben. Also ich verstehe, wenn man halt sagt, so, ja, ist halt irgendwie eine coole Attitude, so. Wenn du das natürlich dann so hinzunimmst, diesen Kontext, dann denkst du halt auch so, Digga, hast du jetzt einfach komplett den Bezug zu deinem Leben verloren, irgendwie. Ich glaube, der war sogar mal bei so einem
Celebrity Rehab. Ich kann mich dran erinnern, von MTV damals.
War ja halt auch am Start, so. Und ich habe euch also extra darauf hingewiesen, bitte mal diese YouTube-Beschreibung zu lesen. Das Label hat es halt da reingesetzt. Und es liest sich für mich einfach wie jemand, der weder weiß, mit welcher Band er oder sie es da zu tun hat, noch überhaupt mit Musik was zu tun hat. Es ist einfach so plakativ kacke geschrieben. Ich weiß gar nicht, welche Zeile ich jetzt am liebsten rausnehmen sollte, aber irgendwie von wegen a celebration of life's chaos and a nod to the wild ride of emotions that come with it. So was schreibt man doch nicht in die YouTube-Beschreibung. Also so liest sich wie so ein Kaufland-Prospekt, weißt du so. Catchy hooks, relentless energy, standout track that solidifies Crazy Town's reputation as genre-defying trailblazers. What the fuck? Der Song hat, ich glaube, also bei YouTube hat er irgendwie auf diesen 2 Kanälen, hat er, glaube ich, keine 4.000 Klicks. Und bei Spotify ist er, glaube ich, auch noch bei unter 10.000. Also so viel zu genre-defying trailblazers so. Also mir ist der Song, das ist ein kleiner Rant, es tut mir leid, ne? Aber ich habe das super zufällig entdeckt, dass die überhaupt irgendwas Neues rausgebracht haben und dachte, da müssen wir drüber sprechen. Es ist mir egal, dass Kitty was rausgebracht haben. Oder Alien Ant Farm übrigens.
Auch. Haben und du auch gibst was uns Neues. Jetzt echt Crazy Town dann als Mike. Okay, und ich finde das halt schlimm. Du hast doch, fandst du nicht früher auch ziemlich nice?
Also dieses Album, ich fand die wirklich, dieses Album mit Butterfly, The Gift of Game oder Gift of the Game, ist richtig cool. Ist wirklich, also kann man sich wirklich gut geben. Aber das Problem ist halt, dass, glaube ich, 7/8 dieser Band einfach nicht mehr drin sind. So, das macht dann schon durchaus einen Unterschied.
Irgendwie. Ja.
Aber ich möchte euch ganz kurz mit einem Zitat aus diesem Abschnitt entlassen. Ein Zitat aus diesem Song. People say I got a drinking problem, but let's make one thing perfectly clear. I got no problem with drinking. Also wenn ja, das mal nicht
aussagt. Ich fand die Aussage habe ich auch gecheckt. Ich dachte, da wird noch ein Witz dahinter kommen. Diesen Satz von wegen so, ich habe kein Problem mit Alkohol, ich habe nur ein Problem ohne.
Ja.
So, aber dieser Witz kam irgendwie nicht. Und dann stand
kam einfach nur Let's da, go.
Kam einfach nur Let's go. Und dann war ich so,
okay. Ja, also was es wirkt auch so komplett unreflektiert, dieser ganze Song. Wirkt komplett unreflektiert mit diesem Menschen, der schon so viel, also der hat auch sicherlich ein hartes Leben gehabt und es tut mir wirklich leid, aber ab dem Punkt kann ich jetzt auch einfach nicht mehr viel Mitleid haben, weil er auch einfach, also ich sehe da keine Einsicht.
Aber interessant mit dem Kontext tatsächlich ist es auch ein bisschen weniger witzig auf einmal.
Es hat makaber so ein bisschen, ne?
Also ja, auch um nochmal klarzustellen, ja, ich möchte mich per se jetzt nicht über Leute lustig machen, die halt irgendwie ein Problem mit Substanzen oder so haben oder so, darum geht's nicht, aber es ist halt, also gerade weil Shifty, glaube ich, auch so ein, aber das ist halt auch diese New Metal Generation, so Fred Durst und alle, die so einen auf, also die Baggy Pants tragen und die Hose noch dicker haben müssen, so. weißt du, so große Fresse und so, und dann kommen die halt nach Jahren mit so einem komischen Quatsch dann um die Ecke und sagen dann auch noch, sie wären irgendwie so Genre-defining oder was auch immer. Denkt man sich halt auch so, Alter, ey, komm mal bitte klar.
Ja, absolut. Vielleicht einfach bei Butterfly bleiben lassen sollen und gut ist. Call the day, keine Ahnung.
Ja, Re-Release auf Schallplatte nochmal oder so.
Irgendwie sowas.
Jojo, was hältst du denn von dem Eurovision Song Contest?
Der ist mir komplett egal.
Geil. Gut.
Also der war mir immer schon relativ egal. Ich glaube, die letzte Gewinnerin war Lena Meyer-Landrut, die irgendwas Relevantes mal gemacht hat. Seitdem habe ich niemanden mehr mitbekommen davon.
Ja, touché.
Ich glaube, das letzte Jahr oder das vorletzte Jahr, irgendwann war Deutschland doch mal mit einem richtig peinlichen Act irgendwie da.
Ja.
Ich weiß überhaupt nicht mehr wer, aber ich glaube, wir haben insgesamt sehr schlecht abgeschnitten in letzter Zeit, oder?
Ja, wir haben die letzten Jahre, ich habe es jetzt vergessen nachzugucken, aber ich glaube, wir haben, so wie Bayern München irgendwie Serienmeister ist, ist Deutschland aktuell irgendwie Serienletzter oder so.
Ja,
das ist schon krass.
Sehr gut.
Ja, hast du dir den Song denn angehört?
Ja, habe ich mir angehört. Finde ich auch cool. Ist mir auch ein bisschen egal, muss ich sagen. Es ist halt so, ist halt schön und poppig und er singt gut und ich glaube, er ist auch bestimmt ein guter Charakter irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, Louis Capaldi-mäßig habe ich mir notiert dazu, so ein bisschen der Style. Mag ich auch eigentlich gern.
Ja,
keine Ahnung. Kam noch nicht der Punkt, an dem es mich abgeholt hat, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ey, alles Gute für den, falls ihr zuhört. Viel Glück, Bruder.
Isaac, ich warte darauf, dass Mike mir irgendwann eine WhatsApp schreibt. Yo, ich habe übrigens den Isaac für unseren Podcast mal dazu geholt, weil wir hatten das letztes Jahr schon einmal.
Geil.
Für Lonely String, die sich auch mitbeworben hatten. So, ja, der kommt jetzt in den Podcast. Wär funny, würde ich jetzt auch mitrechnen irgendwann, Mike.
Das war tatsächlich, ja stimmt, letztes Jahr, irgendwie zwei Tage bevor die live in dieser Vorentscheidssendung mitgemacht haben, haben wir auf einmal Lonely String in der Folge gehabt.
Ja.
Das war tatsächlich cool.
Aber das war super noch einen cool.
Song. Ja. Ja, ich muss auch sagen, also Always on the Run heißt das ja von Isaac.
Oder Isaac.
Oder wie auch immer. Ich finde es auch okay irgendwie, aber also ich bin echt großer ESC-Fan, muss ich leider gestehen. Ich mag irgendwie, weiß ich nicht, kann mich da seit ich klein bin irgendwie immer für begeistern. Ich finde es immer spannend, was denn da so für musikalische Skurrilitäten manchmal irgendwie rauskommen. Es gibt ja auch oft coole Sachen.
Ey, letztes Jahr war sehr stark, wenn man es mal so im Gesamten betrachtet. Ja. Also mit Voyager, mit wie hieß der Kollege aus Finnland? Ich habe den Namen nicht. Mit Kajer oder wie er heißt.
Ach,
Kerrier. Und halt Lord of the Lost aus Deutschland. Also ich fand das schon, also da war mal ein bisschen mehr, generell auch andere Länder, war ein bisschen mehr Diversität einfach in der Musik auch dabei. Finde ich halt ganz spannend. Ne? Ja.
Ja, man denke natürlich an Måneskin, ne?
Ja, auch.
Die ja
auch
dieses Jahr mal eben Rock am Ring Headliner sind, jetzt so nach kurzer Zeit so einen krassen Aufstieg irgendwie erlebt haben. Ich glaube, wenn das Feld der Teilnehmenden komplett ist, dann werden wir vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, weil es gab da schon den einen oder anderen Act, der vielleicht sogar für uns echt spannend sein könnte.
Ja.
Ich erinnere an, Bambi Thug war es, glaube ich, oder so. Für ja, Irland, genau. So ein Poppy-Verschnitt, also da sind schon paar Sachen, glaube ich, wieder bei, die könnten interessant sein. Ich glaube, Deutschland hat aber wieder keine Chance. Also da muss ich sagen.
Aber wisst ihr, an wem mich auch so eine Stimme noch so erinnert hat, so hier Rag and Bone Man, hier I'm Only Human?
Krass.
Also ich finde, der hat so eine super, so einen leicht rauchigen Ton da drinne und er hat aber auch so ein Volumen und es ist alles so, ne, auch dieses Album Always on the Run, auch so ein bisschen so, yo, ich ja, auch nur ein Mensch, so nach dem Motto. Also es war so dieser Vibe, den ich so ein bisschen verspürt habe bei seinem Song.
Stimmt, da ist mir der Name nicht eingefallen, aber stimmt, den hatte ich auch schnell im Kopf. Ja.
Also ich bin dabei, es ist auch jetzt wieder so ein Song, so Deutschland hat jetzt das letzte Jahr mal wieder versucht, mit was Originellem, was jetzt auch nicht funktioniert hat, klar. Aber das heißt, die nächsten 10 Jahre wird jetzt erstmal wieder schön die glatte Kante rausgeholt, gar nichts, keinen mehr, dürfen niemanden mehr irgendwie herausfordern mit seinem Geschmäckle, sondern immer schön jetzt glatt gezogen den nächsten Popkünstler dahin.
Ja, eher am Ende des Tages, I don't care, wer für Deutschland dahin fährt oder für sonst irgendein Land, ich finde die Veranstaltung an sich einfach witzig, ne? Also
einfach Entertainment, ich würde es auch so als solches bewerten, absolut. Ja.
Jojo, wie alt warst du eigentlich, als du das erste Mal auf einer Bühne standest?
Gute Frage. Wann stand ich denn jetzt zuerst mal auf einer Bühne? Ich habe als Kind schon ganz viel Theater gespielt. So Sachen. Okay. Ich war auch auf so Freizeiten, wo wir so Musicals selbst geschrieben haben und so. Cool. Schon relativ früh. Ich glaube, keine Ahnung, so mit 9 oder so. Hm. 9 oder 10.
Nicht schlecht.
Ja. Aber halt dann so genau kleine Sachen. Ich glaube, Musik habe ich dann irgendwann in der nächsten Schule gemacht, so 12, 13 oder so habe ich angefangen, selbst Sachen zu schreiben und zu machen. Ich habe auch eigentlich Schlagzeug gelernt tatsächlich. Ich habe mit Schlagzeug angefangen, in die Musikwelt einzusteigen und habe dann halt so bei Schüler, keine Ahnung, Contests Schüler, so Musikabende gab es immer im Jahr in unserer Schule, so ein Konzertabend, so ein Schülerkonzert und dann da halt immer mal wieder so ein bisschen.
Mhm. Ja. Die nächste Künstlerin, um die es nämlich geht, Harper, die ist nämlich 12 und wird dieses Jahr einfach ihr Live-Debüt beim Download-Festival geben. Lin, du bist da, glaube ich, ein bisschen krasser drin, weil das wahrscheinlich auch irgendwie so ein Twitter-Ding ist, oder?
Ja, und ich finde sie halt auch wirklich gut.
Also die ist echt gut, voll.
Ich habe da die, also wenn ich mir überlege, sie ist jetzt 12, das, was sie jetzt schon kann, das ist so ein bisschen wie mit jungen Schlagzeugern oder mit jungen Musikern, wenn die schon im Kindes- oder im frühen pubertären Alter schon extrem gut sind und schon, dann male ich mir immer aus, versuche ich mir auszumalen, wie krass kann das noch werden? Wie gut kann dieser Mensch noch werden, ne? Mhm. Ich glaube, ich habe deinen Namen nicht vergessen, der Drummer von Jay-Z zum Beispiel wurde sehr früh schon, oder der lange Zeit Jay-Z, der Drummer von Jay-Z war, hat sehr früh schon halt A in seinem Gospelchor gespielt und ist dann dadurch auch berühmt geworden, auch schon als Jugendlicher oder als Kind. Und das ist ein absolutes Tier in den Drums. Und bei ihr sehe ich das genauso. Viele fangen mit dem, ne, sie schreit ja hauptsächlich, also sie singt jetzt auch mittlerweile, aber sie hat ja angefangen damit halt Cover hochzuladen von bekannten größeren Chorbands halt, ne, vor allem Ding Spiritbox, da ist sie, glaube ich, mit am bekanntesten geworden, Holy Roller hat sie gecovert, und wenn ich überlege, sie hat den Skill jetzt schon, der jetzt schon sehr gut ist, wie krass kann sie jetzt noch die nächsten 8, 9, 10, 20 Jahre werden, ne, weil viele, die anfangen mit Schreien oder mit Singen, tun das meistens erst in ihrer Pubertät und vielleicht also mit, ne, 14, 15, 16 und dann später noch. Hm. Und die hat einfach einen super Vorsprung. Und wenn die jetzt schon so gut ist, ich bin mal gespannt, wie ihr Live-Debüt wird. Ich finde aber das, was sie an eigenen Songs mittlerweile rausgehauen, auch alles super. Der neueste Song, I Hope You Choke, habe ich extrem gefeiert, habe ich mir auch schon für unsere Party schon notiert quasi. hat so einen ganz geilen BMTH Suicide Season Vibe, finde ich. So ein bisschen, du merkst so richtig die Teenage Angst, aber ihr kaufe ich das halt auch ab, weil sie auch einfach 12 ist, so was ich meine. So. Also das ist halt das
Authentischste, also, was der Chor gerade rausbringt.
Ja, ne, also wenn wir halt ein 25-Jähriger darüber singt, quasi, was auch Comfort Valid ist, aber halt so ein bisschen diese Teenage Angst raushängen lässt, dann sage ich so, okay, Bruder, ne? So langsam müsstest du ein bisschen erwachsener werden. Bei ihr, ey, voll. Die wird noch alle Emotionen durchmachen in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Da kann die über alles singen, was sie möchte. Ich kaufe das auf jeden Fall ab. Und ist cooles Ding. Warum nicht?
Es ist auch, also was ja auch krass ist, die wird ja keinen Stimmbruch haben, ne? Also da ist ja auch irgendwie...
Nee, absolut nicht.
Da wird sich ja nicht so viel tun. Also klar, ihre Stimme wird sich auch irgendwie verändern noch, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie morgen aufwacht und auf einmal so eine ganz düstere, dunkle Stimme bekommt oder so. Und dann, weißt du, also ich finde das halt super spannend. Also
absolut. Ne? Ja, das Einzige, was ich jetzt sagen würde, das hat man dann, so ein Negativbeispiel wäre jetzt Miley Cyrus, die hat über die Jahre, die sie ja immer sehr viel gesungen hat, dann doch eine sehr kaputte, raue Stimme bekommen mittlerweile, womit sie gut klarkommt. Das Einzige, was passieren könnte bei ihr, wenn sie es halt übertreibt. Wenn sie halt wirklich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das so gesund ist, mit 12 auf eine Tour zu gehen für 2 Monate oder für 1 Monat, das könnte halt super schnell auf die Stimme schlagen und sich gerade in dem jungen Alter negativ auswirken auf sie. Aber ich denke, sie hat durch die Connections, die sie hat auch zu Spirit Box, zur Courtney und generell, die ist ja auch bei Pell Court Records, was ja deren Record-Label ist von Spirit Box, hat sie, glaube ich, schon die besten Ressourcen, die man haben kann. Und in den USA ist auch Melissa Cross, die bekannte Schreisängerin, Schreilehrerin, gar nicht so weit, glaube ich.
Das ist doch die so geile Tutorial-Videos auch mal rausgehauen.
Die gibt es schon seit Jahren. Die hat schon Corey Taylor quasi das Schreien beigebracht oder verbessert. Und also sie ist wirklich eine absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet. Und die ist immer noch absolut hoch angesehen von super vielen Sängern. Also ich kriege immer wieder TikToks von ihr, wo sie dann da mit dem Garrett von Silent Planet oder mit dem Caleb von Beartooth steht oder keine Ahnung, gibt die irgendeinen Tipps oder so. Das ist, also die hat auf jeden Fall ein Standing. Und wenn Harper an die gerät, glaube ich, dann kann das auf jeden Fall gut funktionieren. Ja.
Ja, das Debüt auf dem Download-Festival zu gehen, ich find's halt auch abgefahren. Das kannst du auf jeden Fall
Mit 12 da zu stehen?
Ja.
Ich stehe ja jetzt noch nicht mal da, das ist der Hammer.
Frage ist, ob wir da jemals stehen werden.
Ich glaube nicht. Aber ist cool. Ey, ich gönne dir das. Absolut.
Ja, die ist ja auf einer Bühne auch, auf der Dogtooth Stage, schimpft die sich anscheinend, mit Black Dahlia Murder, die sind der Headliner.
Oh, krass.
Unter anderem, also es ist halt die kleinste Stage wohl, und aber sie ist da halt unter anderem mit Era und mit Fit for a King und Brand of Sacrifice und so, Crystal Lake sind dabei.
Ja.
Schon nicht so schlecht.
Sind auf jeden Fall ein paar Namen, die kann man sich in den Lebenslauf schreiben, glaube ich.
Ja, an den anderen Tagen spielen da so Fear Factory, Biohazard, Health, Dying Fetus.
Ja.
Und das sind halt nur die kleinsten, ne? Also ja. Das geht ja hoch bis ja, Mainstage, also dieses Jahr sind ja Fallout Boy, die Queens of Stone Age und Avenged Sevenfold Headliner, plus noch ein paar mehr. Schon ganz geil.
Geiles Resümee. Ja.
Ja. Jojo, wie sieht's denn bei dir aus mit Wrestling?
Wir tasten uns jetzt in alle
Bereiche. Ist immer gute Überleitungen. Mit Wrestling leider auch nicht so viel, aber mit Videospielen viel, auf jeden Fall. Aber
das ist cool.
Mit Wrestling weiß ich nicht so ganz. Ich muss sagen, dass ich so Boxsportarten oder so Kampfsportarten immer so auch ein bisschen unschön finde. Okay. Also ich habe viele Kumpels, die das auch schauen und so. Und da geht's ja auch wohl noch um mehr als die Kämpfe. Da geht's ja wohl mehr auch um Charakter und Hintergründe und wer mit wem gerade zerstritten und was auch immer für ein Verhältnis hat. Ja. Genau, ist halt so ein bisschen, ja, weiß nicht, ich habe das immer so ein bisschen abgetan. Ich guck dann nach South Park von euch.
Ja, klar.
Kennt ihr diese Folge mit im Wrestling auch?
Wo ich weiß, welche du meinst. Ja.
So, das war immer so ein bisschen der Vibe, den ich davon hatte. So ein bisschen so, oh ja, auch ein bisschen klamaukig alles. Ja, genau. Aber ich, ja, auch mal wieder da checke ich auch, wenn Leute das cool finden und dass man da coole Sachen dran finden kann. Ja, aber ich würde eher das Spiel spielen, als mir einen Kampf anzugucken.
Ja, kleiner Fun-Fact, was ich die letzten Tage gefunden habe. Es gibt, also Lin, ich weiß nicht, ob du den, also du steckst ja auch gar nicht drin, ne?
Im Wrestling selber nicht, aber in den Videospielen habe ich halt die habe ich auch gezockt damals. Also, ich krieg ein bisschen was mit, also so ist nicht.
Ja, ja, okay, also Limp Bizkit sind da ja auch irgendwie so um die 2000er rum aufgetreten bei WrestleMania, glaube ich. Haben da Rollin' performte noch irgendwie, also weiß gerade nicht, also auf jeden Fall ein, zwei Songs so, und es gibt ja jetzt durch AI gibt's ja den geilsten Scheiß einfach, und es gibt einen Kommentator, JR heißt der, Jim Ross, und der hat halt so eine sehr markante Stimme halt als Kommentator. Also gibt halt einfach so Random Biscuits rolling in the style of JR. Das ist halt einfach. Ja. Das klingt einfach so Panne, das ist so Banane, ey. Aber dafür muss man halt die Stimme jetzt irgendwie kennen, deswegen ist es für euch wahrscheinlich nicht ganz so lustig. Aber
das packen wir in die Shownotes, das gucke ich mir nach der Folge mal an.
Also ohne Scheiß, wer gerade zuhört und weiß, worum es geht, so, das ist einfach unfassbar witzig. Aber ich lieb auch, also viele fucken sich ja total darüber ab, so AI und was passiert da gerade und so, ne? Aber ich finde, das sind so viele schöne Sachen.
Hauptsächlich witzig auch.
Ja. Ja, stimmt schon. Habt ihr da gerade irgendwie so einen Favoriten? Irgendwas, was euch da plötzlich so zufällig im Kopf ist?
Oh Gott. Ich weiß nur, dass es halt sehr viele lustige Videos, also ich bin immer so ein Fan, wenn es halt so richtig ad absurdum geführt wird, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ich bin halt so ein bisschen Warhammer 40k-Fan und es gibt halt aus den ganzen Videospielen noch so super viele Voicelines, wo du halt dann mit der AI das trainieren kannst. Und da habe ich halt irgendein Video gefunden, wo so ein Space Marine, so heißen halt diese Haupteinheiten, die haben auch so eine ganz markante, roboterhafte Stimme, die dann irgendwie Still Standing von Elton John oder so singen. Das finde ich halt auch übelst geil, einfach da bin ich dabei. Also das war so mein Favorit tatsächlich, ja.
Ich weiß es gar nicht. Ich finde, glaube ich, find's hauptsächlich dann witzig, wenn irgendwie, wenn so Filmcharaktere oder Filmszenen synchronisiert werden. Ja, das ist ja nicht ganz, aber die Originalstimme, habe ich letztens so einen Star Wars-Clip gesehen, wo Ben Kenobi über Alias Secura spricht, darf ich überhaupt nicht zitieren, aber war unfassbar witzig. Aber ja, so, das, sowas.
Wobei andere Synchronisationen, muss ich mich ja gerade, also denke ich ja an Lord of the Weed, falls das noch irgendwem was sagt.
Falls das noch ein Begriff voll, für Leute natürlich. Ist.
Ja, klar.
Für uns das vielleicht, aber ich weiß nicht, ob unsere Hörer da wissen, was das ist.
Aber ja, aber ich meine, deswegen sage ich, es ist ja keine richtige Synchro, es ist ja die Original, aber ja, ist ja, ja quasi
es ist, da. Es ist überarbeitet, genau.
Überarbeitet, genau. Aber doch, ich bin ja auch großer, ich gucke ja auch YouTube gar nicht so viel, aber Cold Mirror habe ich immer sehr geliebt.
Ja, Mann.
Ich weiß nicht. Und OG. Die hat ja auch, glaube ich, auch um dieselbe Zeit sogar wie Lord of the Weed oder sogar vorher schon Harry Potter und ein Stein gemacht.
Mhm. Ja.
Ja.
Die hat auch mal damals, die hat damals auch mal diese Misheard Lyrics gemacht.
Ja, ja.
Und ich kann mich noch ganz genau an zwei Songs erinnern. Und ich glaube, das waren beide Songs von der Band Suffocate, wo sie dann Misheard Lyrics, ey, das ist so, hat sie in mein Gehirn eingebrannt, auch diese Visuals dazu, weil sie es immer halt gemalt hat, so, weißt du? Sie hat dann die Misheard Lyrics runtergepackt als Subtitle und dann hast du aber diese Szene ausgemalt bekommen, also richtig mies gemalt halt. Also ich hatte das gerade vor, vielleicht haben sie es auch irgendwo hochgeladen, das muss ich mal mit in die Show.
Bestimmt gibt es noch, so Keks, alter Keks fällt mir sofort ein.
Ja,
ich glaube schon sau witziger, ja. Der hat ja auch Kunst studiert, glaube ich, oder hat sogar fertig studiert und deswegen hat sie da auch immer viel gemalt in ihren Videos.
Ja. Mhm. Cool.
In solchen Momenten denke ich mir immer, es gibt ja einfach Leute, natürlich, die viel jünger als wir sind, die das einfach gar keine Ahnung haben, worum es gerade geht. Und das macht mich auf der einen Seite ein bisschen stolz und auf der anderen Seite auch ein bisschen traurig, weil irgendwie also ich krieg gar nichts mehr mit, ne? Also, oder man generell, du kriegst ja gar nichts mehr mit, wenn du jetzt mal einfach eine Woche lang YouTube nicht anguckst. Es gibt einfach 1000 Trends, die so an einem völlig vorbeigeflogen sind. Aber ja, also wer Lord of the Weed nicht kennt, wahrscheinlich.
Willst du die Leute jetzt wirklich noch darauf bringen, auf dieses Video?
Nein.
Das ist viel zu alt.
Klingt schon echt boomermäßig, ne?
Ja.
Was ich eigentlich warum ging es eigentlich um Wrestling? Post Malone, das ist ja dann wieder deine Sparte, ne?
Ja, genau. Post Malone mag ich sehr gerne. Ja,
guck mal. Finden wir ja doch noch zusammen.
Immerhin.
Der ist für das WWE 2K24, also für das neue Videospiel halt einfach der WWE, der Executive Soundtrack Producer gewesen und hat da eine ganz coole Tracklist zusammengestellt, wie ich finde. Lin, da müsste ja eine Band bei dir eigentlich sofort.
Ja, 100 Gags. Ja, super. Finde ich richtig gut. Aber ich finde auch geil, dass er Speed dabei hat. Mit einem sehr geilen Song.
Und Turnstyle auch, ne?
Ja. Also. Richtig nice. Military Gun ist auch so ein Ding. Auch so ein Ding, was zumindest in den USA super steil geht. Ich weiß gar nicht, ob die hier schon angekommen sind. Aber auch so ein bisschen pop-punkiger, Hardcore-Punk-mäßiger, ne?
Ja. Und Busta Rhymes.
Ich finde Post Malone mit Chemical ein bisschen zu soft für das Ganze. Wenn ich überlege, guck mal, SmackDown vs. Raw, ja, das hat mich damals gespielt auf der PS2. So, da waren so Sachen wie Zebrahead dabei oder Styles of Beyond, also wirklich so eine richtige New Metal Riege an Sachen. Ah, gut, man muss mit der Zeit gehen, ich verstehe das auch, aber ich weiß nicht, so ein paar Sachen, wenn das zu lasch wird, weiß ich nicht.
Ich erinnere mich gerade an unsere Tony Hawk's Pro Skater
Folge. Ey, relativ ohne Scheiß, die Wrestling Game Soundtracks waren wie Need for Speed oder wie Tony Hawk's Pro, waren so krass, so prägend und so ikonisch.
Ja.
Also bin mal gespannt. Ich muss mir mal ein paar Sachen noch davon anhören. Also Colter Wall oder auch der Grimeson, der sagt mir jetzt gerade gar nichts.
Nee, wusste ich jetzt auch nicht. Aber ich liebe ja auch Picks.
Ich auch. Den musste ich mir auch sofort mal anhören. Also, wer sich so nennt.
Aber du zockst auf jeden Fall viel, hast du gesagt, Jo?
Ja, ich, genau, ich spiele viele Spiele halt so, ja, so viel Singleplayer, so Story-basierte Sachen irgendwie, in denen man sich so über, weiß nicht, 30, 40, 50 Stunden verlieren kann auch irgendwie. genau, das mache ich irgendwie sehr gern.
Wo bist du gerade dran? Was machst du gerade an Games?
Gerade bin ich mal wieder an einem gefühlt 10. Durchlauf von Last of Us 2, weil das Remastered rauskam und ich blute für dieses Spiel. Ich liebe alles an diesen beiden Spielen, an diesen beiden Parts. Und genau, davor habe ich auch nochmal einen Wiederholten von Red Dead Redemption 2
gemacht. Ah, auch sehr, sehr gut.
Einen wiederholten Lauf. Ja, genau. Gerade checke ich mit meinem Bruder ein bisschen Helldivers 2 aus.
Wenn man reinkommt in die Server. Ich weiß, Mike, das ist jetzt vollkommen an dir vorbei, aber.
Ey, alles fein. Last of Us 2 spiele ich auch seit ungefähr 2 Jahren.
Und irgendwann schaffe ich es nochmal durch. Ja, Helldivers ist gerade auch ein aktuelles Meme, weil man einfach nicht auf die Server kommt. Die haben den Erfolg sehr unterschätzt und jetzt sitzt man quasi immer in der Warteschlange, um rein zu dürfen.
Voll, wobei ich sagen muss, dass wir auf Konsole spielen und da geht's wesentlich besser.
Okay, ja, ich spiele auf dem Rechner also, und ich sitze hier immer so, komm, jetzt, komm, lass
mich rein. Ja, da ist wirklich krass. Aber das geht, finde ich, vielen Spielen so. War es nicht auch bei Palworld jetzt wieder so, dass die auch am Anfang mit den Servern komplett überfordert waren?
Weil die
einfach nicht mit so einem Erfolg rechnen irgendwie.
Ja, irgendwie komisch, dass diese echt unscheinbaren Games haben aktuell echt einen Lauf und die größeren, wenn es nicht gerade Last of Us oder God of War oder ne, irgendwie Red Dead Redemption ist, die haben dann meistens echt ein paar Probleme. Also da ist es leider nicht so gut. Ich habe jetzt gehört, irgendwie Suicide Squad Kill the Justice League ist wohl jetzt so getankt, dass das Studio sogar zumachen musste.
Also what? Da habe ich aber auch nur Schlechtes von gehört.
Ja, also, ich auch.
Also vom Film damals tatsächlich auch, muss ich sagen, aber vom Spiel jetzt eigentlich auch. Also
Ich glaube, da gibt's mehrere Faktoren, aber also es sah gut aus, aber ich glaube, das ganze Spiel, der Game Loop, wie man so schön sagt, soll wohl nicht so interessant sein einfach an dem Ganzen.
Ja.
So, kurzer Game-Exkurs.
Kurzer Exkurs, genau.
Wie fange ich euch jetzt wieder ein, ne? Vielleicht kommen wir einfach mal zu euch. Oder zu dir oder zu euch, Jojo.
Ja, zu uns auf jeden Fall.
Zu euch, ja. Sperling, aber ihr bringt ja jetzt auf jeden Fall die neue Platte raus mit dem Namen Verzeih mir bitte. Ich finde ihn mega geil, aber genauso sperrig, dass ich ihn mir einfach voll, ich muss ihn ablesen.
Natürlich.
Wenn Menschen wie mir verzeiht man die Welt oder hasst sie?
Gut gesagt. Ich glaube, viele, die den Satz sagen, müssen währenddessen noch überlegen, dass sie kein Wort vergessen. Mir geht es auch so.
Ehrlich? Kannst du in zwei Sätzen denn zusammenfassen, was dieser Titel denn aussagen soll?
Also für mich ging es immer da sehr klar drum, dass man mit sich selber wirklich oder Schwierigkeiten hat, mit sich selber nicht wirklich vorankommt und deswegen andere Menschen in dieser Konstellation darunter leiden, die man auf dieser Reise so ein bisschen verliert. Beziehungsweise geht es um die Angst davor, die Menschen, die einem nahestehen, durch seine eigenen Fehler und seine eigenen Unzulänglichkeiten zu enttäuschen und dadurch zu verlieren. So, genau. Also der Satz ist, findet ja auch auf einem Song statt, Dünner als Papier heißt der, und den habe ich quasi für eine Freundin geschrieben, beziehungsweise nach einem sehr intensiven und gar nicht so schönen Gespräch mit einer sehr guten alten Freundin, in der wir uns aber den Kontakt ein bisschen verloren haben, so nach der Schulzeit, was halt hauptsächlich daran lag, dass ich mich nicht gut melden kann, dass ich auch nicht gut darin bin, eine Beziehung oder eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, weil ich so oft mit eigenen Scheiß zu tun habe und mit mir selbst überfordert bin irgendwie. Und genau. Und da nach diesem Gespräch, das sehr ehrlich war und inzwischen ist auch wieder gut, wir verstehen uns auch wieder besser, aber ich glaube, nach diesem Gespräch stand dieser Satz irgendwie so in meinem Kopf. Und daraufhin ist auch dieser Text zum Song entstanden und ich finde, dieser Satz findet sich in jedem Song so ein bisschen wieder auf dem Album.
Ihr habt dazu ja auch, wie gesagt, die Platte kommt ja, also ist, wir tun mal so, als wenn wir schon in der Zukunft wären. Ist ja jetzt schon draußen. Hat ja einen super Release gefeiert.
Ja, hat übel gezündet einfach. Es war komplett krass, was da abgegangen.
Kranke Leute sind euch die Bude eingerannt. Mediamarkt, ja, Saturn, komplett leer. Das war Wahnsinn. Gar nichts leer. Mehr.
Boah, wart ihr mal in einem Mediamarkt oder Saturn kürzlich? So habt ihr mal die CD oder die Schallplattenabteilung?
Seit einem Jahr nicht mehr, glaube ich.
Ja, wenn du Glück hast, findest du die überhaupt noch in dem Laden. Ach so.
Ja, dieses, ja, das stimmt. Ich war vor kurzem noch in einem Mediamarkt, aber da habe ich was anderes gesucht.
Vielleicht mal reingehen, vielleicht mal das Elend angucken. Suchen.
Aber ihr habt ja so eine Pre-Listening-Geschichte gemacht.
Ja, genau.
Was war da los? Was habt ihr euch da ausgedacht?
Das war super cool. Wir haben uns eigentlich nicht so viel ausgedacht, nur dass wir einen Schluss haben, ein paar Leuten das Album schon vorher zu zeigen. Und haben uns dann eigentlich in Koblenz das Pop-LP Gebäude, sage ich mal, geholt, den Pop-RP-Raum geholt. Das hat aber dann leider doch nicht geklappt, weil es dann doch zu viele Leute waren. Wir haben so auf 60 Leute eingeladen und dann halt mal mit Team und so und Crew waren es dann doch irgendwie 70, 75 und dann sind wir ausgewichen nach Lahnstein ins Jugendkulturzentrum. Genau, und das war eigentlich sweet. Es war ein Abend lang. Wir haben den Daniel Fuchrin dabei gehabt. Der hat ein bisschen Moderator gemacht. Der saß dann mit uns vorne auf so einer kleinen Bühne, auf so einer Couch. Wir haben es ein bisschen gemütlich gemacht mit Lampen und Pflanzen und so und haben dann ein bisschen über unser Album gequatscht, haben dann quasi Track-by-Track mäßig einen Song gehört, ein bisschen drüber gequatscht. Die Leute konnten auch irgendwie Fragen stellen, wenn die Bock hatten. Und genau, es war einfach so ein recht intimes, aber nochmal zusammen irgendwie das Album hören und sich drauf freuen, dass es rauskommt. So, und ja, war mega cool. Wir haben dann noch so 4 Songs Akustik nochmal live gezockt, irgendwie vor Ort. Genau, Fritz Kohler war da, hat uns unterstützt mit Getränken und so. Viva Con Aqua waren da, haben das supportet auch.
Krass.
Genau, also es war insgesamt eine sehr coole Veranstaltung. Und ich glaube, es kam auch recht gut an. Also die Leute waren danach sehr positiv gestimmt und haben gesagt, sie freuen sich drauf.
Ich hatte das bei Insta nämlich gesehen und ich liebe ja sowas, weil das halt einfach nochmal so ein bisschen die das gewisse Etwas ist oder so eine Extrameile, wie man auch immer das schimpfen möchte, mit seiner Kunst halt umzugehen, weil viele, die droppen halt irgendwie das Album und dann ist es halt da und dann, also gerade heutzutage ist es ja so, im Zeitalter von Streaming und so, haust es dann halt raus und dann irgendwie ist es auch schon alt, wenn es dann draußen ist. Gerade für eine Band, die das halt irgendwie dann über Monate oder im schlimmsten Fall sogar Jahre mit sich rumgetragen hat irgendwie und dann halt auf Tour nur noch spielt. Ich war auf so einer Pre-Listening-Session, ist natürlich nochmal ganz andere Welt, aber irgendwie von Fall Out Boy in Berlin, im Planetarium. Und die sind da halt am Anfang reingekommen, haben Hallo gesagt, dann war da so ein Radiomoderator und dann sind die halt wieder gegangen und dann hat man sich das Album angehört. Das war an sich natürlich total geil und auch so, ja, die Band war jetzt da, aber die waren dann halt weg. So, die hab dich dann halt da sitzen lassen und du konntest halt keine Fragen stellen oder irgendwas machen.
Ja. Ja, das. Ja. Ich meine, jetzt sind wir natürlich auch noch mal eine ganz andere Größe, aber uns hat das natürlich einfach auch Bock gemacht, mit die Leute zu treffen. Ich finde, es war gerade in der Corona-Zeit immer ganz seltsam. Da haben wir das Album rausgebracht, unser erstes Album Zweifel, und wussten dann aber erstmal gar nicht, wer überhaupt die Leute sind, die das hören und feiern und mögen, weil wir halt nicht spielen konnten. Und weiß nicht, so auf Social Media findet das natürlich auch statt, aber ja in einer anderen Form. Man hat ja nochmal ein anderes Verhältnis irgendwie zu Menschen, ja, als wenn man sie persönlich trifft. Und genau, deswegen mag ich so Sachen, so intime Sachen, kleine Sachen auch immer super gern. Auch unser Jahresabschlusskonzert war ja in Koblenz jetzt im Dezember. Und das ist auch sowas. Da kommen halt dann irgendwie 200-300 Leute hin. Also es ist eine relativ überschaubare Gruppe, aber es hat sowas Cooles, Intimes und irgendwie was, ja, man macht irgendwie, man freut sich zusammen auf eine Sache irgendwie. So.
Ja. Ihr kommt ja, also ich bin ja jemand, der ganz aufmerksam Pressetexte liest. Ihr kommt ja aus Hunsrück, dann habe ich Hunsrück gegoogelt. Dann habe ich sehr viele Bilder von einer Brücke entdeckt.
Dann das ich Einzige, was man daraus irgendwie kennen könnte. Auch.
Dann habe ich, hab ich in unserer Podcast-WhatsApp-Gruppe mal nachgefragt. Und dann wurde mir direkt, weil ich wohne ja hier im Hannoveraner Raum, während Lynn in Aachen sitzt, das ist ja dir schon ein bisschen näher, wurde ich direkt mit, ja, wurde mir direkt an den Kopf gehauen, ich müsste das doch wissen und was mir einfällt. Und so. Krass, aber was ist das für eine Gegend? Also wie wächst man da auf eigentlich? Weil das sah sehr idyllisch,
ja, ruhig aus. Ja, es ist auch. Es ist ein ländliches Gebiet irgendwie. Koblenz ist halt so die Stadt in der Nähe, die man noch am ehesten irgendwie kennen könnte. Ist so zwischen Koblenz und Mainz immer irgendwo, würde ich sagen. Mhm. So kann man sich ein bisschen örtlich orientieren. Vielleicht kennen manche das Nature One Festival.
Ja. Ah ja.
So ein großes Techno-Festival. Und das ist quasi genau in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin. Kastellaun heißt die. Die ist quasi das Gelände gehört zu dieser Kleinstadt. Mhm. Und ja, es ist halt, weiß nicht, die Stadt hat 5000 Einwohner, ist halt alles sehr, wie du sagst, idyllisch, ländlich, viele kleine Dörfer irgendwie. Jeder kennt irgendwie jeden ein bisschen, jeder hat sich an der Rewe-Kasse schon mal zugewunken, so mäßig. Und es ist natürlich alles sau schön, aber was so szenemäßig angeht, so Musikszene, ist halt auch ein bisschen verpennt einfach. Also es gibt da halt nicht besonders viel, was daherkommt. Jetzt sitzt, wie gesagt, die Pop-RLP in Koblenz, die viel mittragen, die viel bei Veranstaltungen sind und auch viel selbst organisieren und auch viele Bands fördern mit so auch Band-Contests und allem möglichen. Und Genau, das ist aber auch fast eins der wenigen, also eins der wirklich wenigen Sachen, die es da gibt. Genau, und deswegen sind wir da auch irgendwann, haben uns da so ein bisschen rausgezogen von, wir wohnen ja jetzt in, so ein bisschen verteilt in Koblenz, in Mannheim wohnen ein paar. Und genau, aber Koblenz ist natürlich, oder so der Raum Koblenz, der Hunsrück ist immer noch so ein bisschen heimatmäßig, aber sehr schön, aber ist, glaube ich, ein Ort, an dem man mit 50 wieder zurückzieht und dann sein Haus baut und dann Kinder kriegt.
Ja. Kennst du die, Ecke da, Lin?
Tatsächlich gar nicht so sehr, aber ich, also A, bin ich immer verdutzt, wenn Jojo zum Beispiel sagt, so, du sitzt da zwischen Koblenz und Mainz und dann werde ich immer daran erinnert, dass es diese Ecke da auch gibt. Und, also das ist wirklich so, es gibt so Landstriche in Deutschland, wo ich mir immer so gesagt habe, ja, stimmt, ja. Klar. Also, habe ich schon mal gehört irgendwo, sollte mir eigentlich ein Begriff sein. Das, was aber Jojo jetzt beschrieben hat, erinnert mich halt stark so an auch hier die Ecke, jetzt vielleicht nicht gerade Aachen selber, aber so Richtung, was dann zwischen Aachen und Heinsberg abgeht, so, das ist so das Ding, so Heinsberg ist halt auch jetzt ein Land, ein Stadtkreis, aber es ist halt wesentlich nicht so groß, oder Heinsberg ist keine so riesige Stadt und da sind aber auch sehr viele ländliche Ecken und die Szene ist auch sehr verschlafen und du merkst halt auch so, ne, es gibt so ein paar Hotspots in dieser Ecke, die halt dann, wo dann aber auch von allen Seiten quasi hingepilgert wird für Musik, so nach dem Motto. Und klingt auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall relaten dazu, es klingt halt sehr nach meinem Ecke, wo ich aufgewachsen bin halt auch, ne, es ist Bandkonteste, Jugendzentren, die das auch fördern irgendwie. Und Bands aus allen Ecken und teilweise auch seltsame Veranstaltungen, weil es gibt dann irgendwie so wenig Bands, die aber alle ein verschiedenes Genre machen, hast du irgendwie von Hip-Hop bis Death Metal irgendwie alles in einem Abend so zusammengeworfen. Ja. So, das verbinde ich immer damit. Ja,
das trifft's auch gut.
Das trifft's gut, ja, habe ich mir schon fast gedacht.
Wer euch jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat, es gibt ja diverse Besonderheiten eigentlich. Also, ihr macht Musik auf Deutsch. Das ist relativ obvious, Geist. Wenn man jetzt den Albumtitel nimmt. Du rappst so die meiste Zeit.
Kann ich da mal kurz einsteigen? Jo, ganz ehrlich, ich bin jetzt mal vollkommen ehrlich mit dir. Ich habe mir ja vor der, ich glaube sogar bis jetzt zur Blackout Problems Folge, die letzte, habe ich mir euch nie wirklich gegeben. Einfach nur, weil das, ihr seid noch nicht so wirklich bei mir angekommen gewesen. Und hatte Mario euer Feature reingepackt, die kleine Angst, das habe ich mir angehört und es ist jetzt wirklich sehr krass in meiner Rotation stecken geblieben. Immer wieder reingehört, immer, weil mir die Hook, weil mir irgendwie alles super daran gefällt. Würdest du schon selber sagen, das ist, du rappst wirklich oder ist es mehr so ein irgendwo doch zwischen Gesang und Rap? Ich wollte nicht sagen, ist das jetzt Gerappe oder ist es jetzt keins, weil irgendwie hast du doch schon eine sehr melodische Art dabei, aber es ist halt auch nicht vollkommene Melodien, die du da quasi beiträgst. Ja.
Ich glaube, ich würde es immer noch als Rap bezeichnen, einfach deswegen, weil ich glaube, dass die Grenze zu Rap und Singen in den letzten Jahren und Jahrzehnten quasi nicht mehr vorhanden ist. Ja. Also es schwimmt so sehr ineinander ein und ich finde auch Rapper, auch, keine Ahnung, Schmidt zum Beispiel, haben wir eben noch drüber gesprochen, da ist ja auch ganz, ganz viel Melodie drin und ganz, ganz viel Singen. Ja. Trotzdem würde ich den jetzt zuerst mal als Rapper irgendwie bezeichnen, ja, okay. Wahrscheinlich. So, also es ist so ein bisschen, es fließt ein bisschen ineinander ein, glaube ich. Ich glaube auch gerade beim neuen Album sind viele, eigentlich alle Refrains auch gesungen und es wird auch generell mehr gesungen, aber ich würde sagen, dass ich mich per se trotzdem noch eher als Rapper sehe.
Ja. Da vielleicht noch eine Anekdote, Mike, wenn du mir das erlaubst.
Gerne.
An der Stelle Grüße raus an meinen besten Kumpel, den Kevin, weil er ist von dieser ganzen Musik, sag ich jetzt mal, ein bisschen entfernt. Also er hat auch schon irgendwie so die ganzen Core-Genres, aber ich habe mal mit ihm einen Abend verbracht, wo ich ihm mal gezeigt habe, so was Musik ist, die mich bewegt wirklich. Also ich finde sehr vieles cool, aber es gibt nur so ein paar Sachen, die mich halt wirklich emotional machen, wenn ich es höre. Und da ist unter anderem auch dann Fjord ein Thema bei mir einfach und auch Casper, die letzte, alles war schön und nichts tat weh zum Beispiel, hat mich sehr, sehr, sehr emotional berührt. Und ich habe ihm das gezeigt und er mag halt, also er ist mit so emotionaler Musik, kommt er nicht so gut klar, er ist einfach da ein anderer Mensch, was ich vollkommen fein finde. Ich habe ihm Fjord zum ersten Mal gezeigt und das war, glaube ich, sogar irgendwie die letzte Single, die ausgekoppelt haben und er hat es dann passenderweise Metal Casper genannt. wo ich sagen würde, ja, ich war ein bisschen eingeschnappt, aber ich habe es irgendwie verstanden.
Man checkt auch irgendwie.
Der Abend war vorbei.
Und wie ich jetzt die Brücke zu Sperling, pass auf, wie ich jetzt die Brücke zu Sperling, dann habe ich ihm dann nochmal, weil mich das so gewurmt hat, habe ich ihm auch nochmal halt die kleine Angst geschickt von euch. Und dann meinte er so, er ist jetzt Rock Casper oder was willst du mir jetzt sagen? Okay. Weil du auch so eine sehr raue Stimme hast, aber auch die Texte, ne? Also es ist die Texte, das ganze Feeling, dieses doch schon sehr emotional angedickte Thema, ne? Es ist halt nichts, was jetzt irgendwie sehr oberflächlich passiert, sondern da ist schon sehr viel Kopf und Gedanke hinter. Und ja, ich fand das einfach lustig als Anekdote, dass er sagte Rock und Metal, Casper.
Aber ich check das so gut. Also vor allem, ich meine, der Vergleich Casper kommt ja wirklich oft, und das ist auch voll okay. Also wir fühlen uns auch mit allen Vergleichen, glaube ich, wohl, die so kommen. Genau, aber ich glaube auch, dass wenn man halt wenig mit so Musikgenres zu tun hat oder auch wenig mit diesen Begriffen irgendwie, da steige ich auch schnell aus, irgendwie welche Genre zählt jetzt dazu und was ist noch das und so. Mm. Das fließt ja auch alles ein bisschen übereinander ein. Genau, deswegen kann ich das gut, gut verstehen. Grüße an Kevin, unterschreibe ich dir.
Ja. Komm nach der Show vorbei.
Komm nach der Show vorbei. Lästern wir ein bisschen, ja.
Ja, das Ding ist ja halt, aber das ist ja jetzt kein klassischer, also es ist Rap, aber es ist halt auch irgendwie Post-Hardcore und Indie und das halt, ich habe euch leider noch nicht live sehen können, so. Ich habe euch aber natürlich schon mal bei YouTube dann irgendwie abgecheckt, weil ich einfach mal sehen wollte, wie setzt ihr das eigentlich auf der Bühne um. Denn was halt krass ist auch, dass du jetzt nicht so MC-mäßig da irgendwie mit dem Mikro rumhampelst, sondern dass du ja auch Bass spielst, glaube ich, ne? Mhm. Und dass ihr einfach ein Cello habt auf der Bühne. Mhm. Und das ist so eine super basic Frage eigentlich, wie kommt man so als Band zusammen, aber wie ist denn dieser Mix eigentlich zustande gekommen?
Einfach, weil wir Freunde waren, glaube ich. Wir waren einfach Kumpels, jeder hat irgendwie ein Musikinstrument gespielt, beziehungsweise hat Bock gemacht, irgendwie Musik zu machen. Wir haben auch damals so ein Musikprojekt aus der Schule irgendwie zusammen gemacht und haben uns so irgendwie zusammengefunden und haben dann gedacht, so ey, das weitermachen. So. Es war für uns von Anfang an irgendwie interessant, dass halt jeder so aus verschiedenen Richtungen kommt eben. So ich so aus dem Rap und so Malte, Josh eher so aus der Post-Hardcore-Szene oder so auch so Pop-Indie-Szene mäßig irgendwie und Luca, unser Cellist, halt sehr, ja, natürlich aus dem Klassischen irgendwie kommt und ja auch jetzt noch im Orchester spielt und so und das da alles so zusammengenommen hat halt einfach irgendwie diesen Sound erzeugt, der es dann geworden ist. Ich glaube, das war nie ein bewusstes Hinsetzen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt irgendwie Rock und Rap und Cello machen. Es ist halt einfach irgendwie entstanden. Und es war auch am Anfang, klang es auch noch anders. Da hatten wir viel mehr Akustik noch drin. Das war auch alles ein bisschen klamaukiger irgendwie und wurde dann erst später irgendwie zu so einem, weiß nicht, zu dem, was es irgendwie jetzt so ein bisschen ist. Und genau, aber es hat sich irgendwie so von alleine entwickelt. Und uns war auch nie, uns auch, also wir haben natürlich uns war auch bewusst, dass das Cello irgendwie ein besonderes Element ist, irgendwie in dem Genre und dass man es auch bewusst einsetzen kann und will auch. Aber für mich, um ehrlich zu sein, ist es halt irgendwie einfach ein Instrument in der Band. Also für mich ist das jetzt, das ist schon, wir machen das schon so lange und wir schreiben das Cello so, wie wir alle Instrumente auch schreiben und wie wir Songs generell schreiben und so. Und das ist manchmal so, dass das Cello sich im Nachhinein nochmal so drüber fügt, weil es eben dann doch irgendwie nicht so klassisch ist. Aber ja, für uns ist es irgendwie ein normales Instrument wie die Gitarre auch.
Ja. Hat für mich einen Moment gebraucht, bis ich realisiert habe, dass das ein fester Bestandteil ist und nicht nur für einen Song dazu geholt worden ist. Dann habe ich so zwei, drei Videos geguckt und ich so, Cello ist schon ein paar Mal dabei, also es ist schon essentiell für euch, dass ihr das mit drin habt und ich finde es auch irgendwie cool, dass ihr dabei geblieben seid. Klar, du sagst, es fühlt sich für euch jetzt sehr natürlich an, das einfach so mit einzufügen, aber ich kenne auch ganz viele Konstellationen von Bands, wo dann vielleicht auch einer ist, der dann irgendwas Klassisches gelernt hat, der dann quasi für die Band sich ein eher rocktypischeres Instrument dann zulegt oder sagt, ich lerne das jetzt, ne, weil vielleicht, wenn man schon Klassik gelernt hat, dann ist der Sprung zu einem anderen Seiteninstrument vielleicht nicht so schwierig. Finde ich aber cool, finde ich vollkommen fein. Finde ich eigentlich ganz cool, dass ihr das so spontan und unkompliziert quasi geregelt habt für euch.
Genau, für uns ist es auch gar nicht so festgefahren. Wir haben ja jetzt einen Song, November heißt der, da spielt Luca zum Beispiel Klavier. Dann passt das eben dann besser, je nachdem, wie man den Song halt auch schreibt. Genau, aber das ist halt Songwriting irgendwie unterschiedlich. Es gibt ja auch Songs, die kein Schlagzeug zum Beispiel drin haben. So, dann ist es halt manchmal so, manchmal funktionieren Songs auch so. Und genau, dann wir lassen dem auch so ein bisschen immer Freiraum halt irgendwie. Und wenn es halt gerade cool ist, dann ist es halt irgendwie cool.
Ja.
Wie sperrig ist eigentlich so ein Cello mit auf Tour zu nehmen?
Es ist schon ganz schön sperrig, finde ich. Also, ich meine, ich muss es ja nicht tragen. Also Luca war ja geisteskrankerweise, er hatte das schon damals in der Schule immer dabei gehabt. Ab der 6. Klasse oder so hat er Cello-Unterricht genommen. Und das, krass. Also es erwartet ja niemand, dass man ein Klavier mit in die Schule nimmt, aber ein Cello wird erwartet, dass du das mitschleppst. Und dann der kleine 10-jährige Luca mit so einem riesigen Cello-Koffer auf dem Rücken, so den Schulranzen so vorne und so, das, ja.
Ehrlich?
Schon, da habe ich witzige Erinnerungen dran. Ja, voll. So ist er dann immer zur Schule gegangen. Und wenn ich das dann einmal auf den Rücken nehme, es ist ja fast so groß wie ich oder ein bisschen, ja, und dann mir schlägt es dann immer so in die Kniekehle, wenn ich dann laufe, dann muss ich immer so einknicken mit jedem Schritt. Also ich weiß nicht, wie er das handelt, aber irgendwie kriegt das hin. Keine Ahnung. In mein Auto passt es nicht.
Ja, das meine ich irgendwie. Ja, weißt du, jeder, der irgendwie mal in einer Band gespielt hat, der weiß sofort, worum es geht. Du hast ja, wenn du jetzt nicht gerade mit einem Nightliner oder auch irgendwie mit so einem, weiß ich nicht.
Besseren Sprinter einfach.
Mit einem Sprinter oder so unterwegs bist, was halt auch viele erstmal nicht machen am Anfang, sondern irgendwie mit einem Corsa und der andere mit einer anderen kleinen Karre, dann jagst du dort alles rein, was du an Equipment irgendwie mitschleppen kannst. Wenn du Glück hast, kannst du noch einen Kumpel für Merch mitnehmen und so. Dann die Band am besten noch. Und dann ist halt gut, ne? Aber bei einem Cello ist halt nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Ja, absolut.
Ich muss sagen, das ist so, das Schlagzeug zum Beispiel nimmt am Ende des Tages doch immer noch mehr Platz weg als Cello.
Okay.
Also es ist im Endeffekt gar nicht so riesig. Es ist halt eher irgendwie klobig, finde ich. Also es hat halt irgendwie eine sauschöne Form, aber halt nicht so eine gerade, sondern ist halt so wellig irgendwie und hat so einen Körper halt irgendwie und das ist manchmal ein bisschen schwer, das irgendwie schön Tetris-mäßig irgendwie reinzustellen, weil geht halt nicht. Es entstehen immer irgendwie Lücken oder so.
Genau. Vielleicht mal noch, ich möchte mal kurz auf das Thema mit dem, mit generell Vocals und so, also es ist eher sekundär dazu. Auch wieder so ein bisschen eine eigene Geschichte. Ich habe mich sehr lange Jahre mit deutscher Musik schwer getan. Einfach, weil deutsche Texte für mich immer
check ich gut.
Lange Zeit für mich so ein bisschen Mark Forster-Vibe hatten. Alles, was deutsch ist, klingt immer so ein bisschen zu hochgestochen und zu selbstabsorbierend und sowas. Und war immer so, ich bin ganz happy mit meinem Ami-Rap, ich bin ganz happy mit meinem Metalcore, mit irgendwie englischen Texten und sowas. Aber ich habe auch gemerkt, das war jetzt so die Erkenntnis auch über die Zeit, die ich jetzt schon Fjord höre, dass mir Musik im deutschen Text wesentlich mehr gibt. Also ich kann das emotional viel besser verarbeiten, als wenn es etwas Englisches ist. Irgendwie ist die Connection zu englischen Texten nicht so da wie zu deutschen Texten. Beim Englischen ist mir, oder wenn ich englische Musik höre, ist es meistens das Gesamtbild, was mich so überzeugt. Und bei Deutschen ist es wirklich die Texte. Würdest du behaupten, Jojo, wenn du jetzt Englisch, wenn ihr jetzt Englisch singen würdet oder Englisch schreiben würdet, dass du das auch so übertragen könntest? Ist so ein bisschen schwierig jetzt die Frage, oder die ist jetzt ein bisschen herausfordernd, aber ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Könntest du das auch so übertragen, dieses ganze Gefühlsthema?
Ich glaube nicht gut. Ich glaube, ich habe angefangen, auf Englisch zu schreiben, bevor es die Band überhaupt gab. Weil ich ein großer Eminem-Fan war und mir gedacht habe, ich will das auch so machen wie der. Ich will auch so cool sein wie der. Und auf Englisch ist es natürlich auf eine gewisse Weise einfacher zu schreiben, weil alles erstmal irgendwie gut klingt. Hast du ja eben auch gesagt, es klingt irgendwie nicht so hochgestochen. Man muss mit der Wortwahl nicht so sehr aufpassen.
Ja, ja.
Irgendwie, es fließt alles irgendwie schön und es ist erstmal fast ein bisschen egal, was du sagst, solange es irgendwie cool klingt. Genau, und das finde ich aber im Deutschen gerade cool, dass es auch so eine Herausforderung gibt, dass man auch sich ein bisschen herantasten muss, irgendwie was für Worte irgendwie schön klingen, was für Sätze irgendwie schön klingen, was ästhetisch irgendwie einfach cool ist. Genau, aber ich glaube, dass ich weder die sprachliche Fertigkeit hätte, das so rüberzubringen im Englischen, und dass sich auch das Zuhören verändert. Wie du sagst, man hört einfach englische Musik anders als deutsche Musik, glaube ich. Oder muttersprachliche Musik nochmal anders als fremdsprachige Musik, weil bei fremdsprachiger Musik kann man einfach abschalten schneller und sieht so das Gesamtkunstwerk und sieht so, was passiert gerade irgendwie da und da. Und ich glaube, bei einem Text, den man einfach sehr gut versteht, gerade auch in unserer Musik, wo es sehr viel Text ist, verliert man sich da einfach schnell ein bisschen drin.
Ja.
Und genau, ich glaube, ich könnte das nicht so übersetzen.
Okay.
In eine andere Sprache. Ja, genau. Deswegen, ich glaube, das war auch eine bewusste Entscheidung, auf jeden Fall Deutsch, dass ich was Deutsches erzählen will irgendwie. Ja.
Was ich bei euch ja auch wirklich sehr lobenswert finde, wir haben ja vorhin bei Why She Sleeps schon über das Video gesprochen, aber ich finde eure Videos auch echt sehr gut.
Ja, bin ich bei dir.
Und den Song Es geht, das war ja so eine Standalone-Single, glaube ich, 2021. Die habt ihr mit Kind kaputt und mit Marathonmann zusammen rausgebracht. Für mich wirklich ein Übertrack. Ich lieb den so sehr, aber ich mag auch das Video einfach, weil wie gesagt, ich achte ja auf so Sachen. Das ist natürlich geil, wenn ihr irgendwie vor so einer Bushaltestelle nachts irgendwie performt.
Die Szene ist mir auch im Gedächtnis geblieben.
Ja, ja. Wenn man halt, also zumindest wenn man selber mal Musikvideos gedreht hat, dann weiß man sofort, wie scheiße das ist, wenn man zum Beispiel versucht, in einem Wald ein Musikvideo zu drehen, was du da für Umstände hast, weil du musst ja im Zweifel erstmal einen Förster fragen oder so, ob du das überhaupt machen darfst. Hattet ihr Stress oder wo habt ihr das überhaupt aufgenommen? Gab es Stress, weil ihr nachts vor einer Bushaltestelle performt habt?
Nee, also Stress gab es zum Glück nicht, aber es hätte jederzeit Stress geben können, auf jeden Fall. Also wir haben da niemanden gefragt oder so, wir sind da einfach nachts hin. Das ist die Bushaltestelle kurz vor dem Ort, an dem wir immer geprobt haben. Wir sind halt immer dran vorbeigefahren, aber irgendwann haben wir dann irgendwie eine Idee fürs Video gesucht und Josh, der Drummer, der wohnt da, also der wohnt auch da, wo unser Proberaum ist, im Keller ist der Proberaum, und der hat dann irgendwann nachts da ein cooles Bild zugemacht und hat gesehen, dass es irgendwie geil aussieht, und dann kamen wir drauf, da das Video zuzumachen. Das war irgendwie so eine, ja, keine Ahnung, so eine DIY-mäßige Übernacht, nicht geplant Aktion, sondern wir haben dann den Simon von der Garten aus Münster herfahren lassen. Der hat uns auch die anderen Videos gemacht, bis auf die zwei animierten. Hat der uns gemacht, alle. Genau, und dann haben wir einfach uns da hingesetzt und das schnell gemacht. Und ich glaube, es war auch nicht ganz so lang. Ich glaube, wir waren so 3-4 Stunden lang insgesamt da.
Cool.
Und dann haben wir das schnell abgerissen und sind wieder heimgefahren. Und die anderen zwei, Johannes und Michi von den anderen zwei Bands, die haben das ja bei sich zu Hause aufgenommen, nochmal Selfmade-mäßig auch, und uns das zugeschickt, und dann haben wir das quasi zusammengeschnitten. Also wir waren noch nicht alle zusammen an dieser Bushaltestelle.
Ich konnte es nicht wirklich sagen, dass es jetzt an unterschiedlichen Orten passiert ist.
Genau, aber so sollte es auch sein. Also sollte jeder irgendwie sich daheim auf eine Straße stellen, wo ein bisschen Laternen, irgendwie Action noch ist, und sich einmal filmen, und dann kommt man das irgendwie cool zusammenschneiden halt. Ja, genau.
Ich liebe ja so Kollabos einfach auch, ne? Aber Jetzt gehe ich von meinem eigenen Gedanken weg. Ich wollte eigentlich noch fragen, ist denn jemand vorbeigefahren? Weil wenn da jemand mit einem Cello sitzt und da rumtut,
da Leute vorbeigefahren. Weird muss das aussehen. Ja, das sind schon Leute vorbeigefahren. Der Josh hat, unser Schlagzeuger, hatte auch so Playback-Becken und so Playback-Fälle, die halt nicht laut waren zum Glück, aber es sieht schon, also ich hätte mich sehr gewundert beim Vorbeifahren, aber ich glaube, ich hätte auch angehalten und mal zugeguckt. Ich hätte es einfach cool gefunden, wenn ich irgendwo jemanden rumspielen gesehen hätte. Aber ich glaube, wir haben es auch nachts gedreht, es sind, glaube ich, 2-3 vorbeigefahren oder so, ich glaube mehr nicht, dass es ging.
Du hast ja auch jetzt schon mehrfach in mir den Song November angesprochen. Ich sag mal, also der Song ist ja natürlich alles andere als witzig, aber ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das Video gesehen habe. Das ist definitiv an dieses Lo-Fi-Girl irgendwie angelehnt, oder nicht?
Ist das einfach nur Zufall? Nee, es hat auch den Vibe irgendwie, klar. Es ist natürlich durch diese Zugfahrt und so hat es auch irgendwie gut gepasst, genau. Und Sven Entwehen von The Outer Souls hat uns das auch animiert, gemalt und gemacht. Und das Mondvideo damals auch, das hat ja auch ein bisschen ähnlichen Charakter.
Das ist übrigens richtig übel. Also das ist, das habe ich, glaube ich, vor dem Why She Sleeps Video gesehen, und dann kannst du dir vorstellen, dass ich mich danach mal kurz sammeln musste und hab einen Tee getrunken, so, weil das halt in der Kombi war das ein bisschen heavy, so.
Cool, ja.
Also wer das nicht kennt, bitte auch mal anschauen, also so wie alle Videos eigentlich, aber das ist echt krass.
Das muss ich auch immer sagen. Ich meine, ich kann das auch sagen, weil ich ja nichts dafür gemacht habe für das Video. Ich find's auch unfassbar schön, muss ich sagen. Also ich find's sehr, sehr traurig, berührend, aber auch einfach schön und irgendwie erzählt mir coole Geschichte, also keine coole, aber eine berührende, bewegende Geschichte irgendwie, und ja, sehr cool. Genau, und bei November ist es natürlich so ein bisschen Visualizer-mäßiger, also es erzählt ja jetzt keine krasse Geschichte oder so, aber ich finde auch, da kann man irgendwie schön zuschauen und sich schön da drin verlieren, und ich glaube, dass das so ein bisschen das Gefühl visualisiert, was man bei dem Song hat, und das soll es ja auch machen.
Es ist ja sowieso auch, da haben wir ja auch letztes Mal mit den Blackout Problems irgendwie drüber gesprochen, dass man mittlerweile halt wirklich so viel auch in diese optische Richtung gehen muss. Ich habe aber das Gefühl, dass ihr das wirklich sehr clever macht. Na klar, ich meine, jetzt ein Visualizer oder beziehungsweise so ein animiertes Ding, also Ich wollte mich übrigens nicht darüber lustig machen. Ich finde das auch sehr, sehr geil gemacht, jetzt zu November. Das sieht, sieht cool aus. Und außerdem, der Hund, Schrägstrich Fuchs, der daneben sitzt, sieht sieht einfach genauso aus wie mein Hund, der nämlich auch wie ein Fuchs aussieht. Okay. Deswegen habe ich den kleinen Bastus dann nämlich auf der Bank neben ihr gesehen. Fand ich sehr schön. Aber ihr habt ja zum Beispiel auch zu Schnee einfach so ein super simples Video gemacht. Also einfach, ihr sitzt da, chillt an einem Lagerfeuer und darüber der Song so, ne? Woher kommen da die Ideen? Lasst ihr euch da, schaut ihr das ab? Seid ihr da inspiriert? Seid ihr einfach nur kreative Jungs oder?
Ich glaube, intern würden wir es wahrscheinlich fast ein bisschen als egal. Ich glaube, es ist manchmal ein bisschen auch der natürlich Budget und Zeit geschuldet. Ja. Ich glaube, dass die Kunst so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Kunst ist so ein bisschen aus nix irgendwas zu machen. Also wenn du dir halt denkst, okay, wir haben gerade gar nichts für ein Musikvideo, wir haben nur irgendeinen Kumpel, der eine halbwegs gute Kamera hat, dann setzen wir uns halt irgendwo hin, lassen den Song laufen, machen Lyrics drunter. Und dann ist es, kann es irgendwie cool sein. Wir hoffen immer so ein bisschen auf die emotionale Ebene, dass es irgendwo jemanden packt, ohne irgendwie viel Technik irgendwie oder viel irgendwo reinpacken zu müssen, was man nicht hat, sondern dass es irgendwie durch andere Sachen funktioniert und das irgendwie, ja, einfach durch schöne kleine Ideen. Das mit dem Lagerfeuer war zum Beispiel, dass wir von einem sehr, sehr guten Kumpel von uns, der uns auch früher auch Fotos gemacht hat und so, dass der oder dass seiner Familie ein Grundstück mit einem kleinen See gehört. Und da haben wir auch früher immer ganz, ganz viel, ich weiß nicht, gefeiert, rumgehangen, irgendwie zeltet, was auch immer. Und das, da verbinden wir super viel mit. Irgendwie ist da sau viel passiert auf diesem Gelände und irgendwie fanden wir es deswegen schön, da so ein kleines Feuer zu machen und uns dann hinzusetzen. Und haben ja dann selbst auch einfach da gesessen, irgendwie ganz bisschen geredet, geraucht und den Song gehört irgendwie. Und wir glauben halt, dass wenn man selbst dann sowas fühlt in dem Moment, dass es sich dann auch irgendwie überträgt, auch wenn gar nicht so viel passiert.
Ja.
So. Genau, und bei Es geht war es quasi ein ähnlicher Gedanke.
Ich finde das wirklich geil und auch irgendwie etwas, was was jede Band sich mal verinnerlichen sollte, dass man im Endeffekt gar nicht so viel Kohle braucht, um irgendwie ein cooles Ergebnis zu zaubern. Also klar, am Ende des Tages muss man schon jemanden haben, der grob weiß, was er da tut. So, das sind irgendwie immer Beispiele dafür, die halt wirklich zeigen, hey, du musst jetzt hier nicht 4.000 Euro jemanden in die Hand drücken, der dich dann in irgendeine abgefuckte Halle hinsetzt und dann machst du halt irgendwie Performance-Video und irgendwas so, sondern du kannst es auch ganz simpel machen und es bleibt ja da trotzdem irgendwie hängen. Also ich fand das super, super schön und auch das erinnert mich irgendwie an meiner damaligen Band, unser erstes Musikvideo. Da bin ich durch Köln gelaufen nachts, an so einer Bushaltestelle vorbei, hinter mir wurde halt gefilmt, so die ganze Zeit, ich wurde so verfolgt. Das haben wir halt auch einmal nachts abgedreht, so es rannten halt überall Leute rum, das war super weird, weil die ganze Zeit hinter mir jemand mit Kamera und Lichter irgendwie herlief. Aber das hat uns im Endeffekt irgendwie auch nichts gekostet und ich mag halt diesen DIY-Spirit sehr gerne, weil das halt nämlich trotzdem auch ein sehr schönes Ergebnis zeigt. Also es ist ja gar nicht irgendwie, sieht gar nicht nach Low Budget aus in dem Moment dann.
Genau, ich denke das auch. Ich finde auch gerade, was heute mit Technik abgeht, meine iPhone-Kamera, also wie krass die aktuelle iPhone-Kamera, du kannst damit auch ein Video drehen. Ja. Und wie du sagst, kannst dich irgendwo hinstellen, die irgendwie meistens gibt die Natur oder die Welt, gibt dir irgendwie auch eine coole Umgebung irgendwie, wenn du gut suchst und weißt, wo du suchen musst. Und dann kann man es auch irgendwie ohne Budget auch cool machen, das stimmt schon. Ja.
Was mir gerade in den Gedanken kommt, und da brauche ich Mike als Fachpersonal quasi für diese Sache, die ich jetzt ansprechen werde, weil ich da überhaupt nicht drinstecke, aber zumindest repräsentiert das ein bisschen das für mich. Ihr seid ja dadurch, wenn man jetzt so die Ecke vorstellt, wo ihr herkommt, wie gesagt, ich kann das ganz gut. Es ist natürlich sehr ländlich und das ist auch ein ganz anderes Aufwachsen, sage ich jetzt einfach mal, als jetzt in einer Großstadt oder in einem sehr dicht besiedelten Bereich, wie zum Beispiel jetzt Berlin, Ruhrport, Hamburg, keine Ahnung. Ich ziehe da jetzt durch deine Erzählungen auch, wie du erzählt hast, dass ihr da an diesem Lagerfeuer gechillt habt, an diesem See die Mucke gehört habt, geraucht habt. Ihr seid an dieser Bushaltestelle, die einfach so ein fast schon ein Sinnbild für mich, für diese ländliche Ecke einfach ist, wo man dann aufwächst. Ich würde das, also nicht musikalisch, aber zumindest von dem, was ihr seid und wie ihr klingt und vielleicht auch Bands, die mit euch zu tun haben und auch euch nahestehen, das hat so ein bisschen das Gefühl von Midwest-Emo für mich. Also auch wenn es nicht so klingt, aber ihr seid einfach so mitten in dem ländlichen Gebiet. Die sind ja auch gerade, diese Kultur ist ja auch dadurch groß geworden, Midwest-Emo, weil es einfach junge Leute waren, die ihre Gefühle in diesem Brachland, sag ich jetzt einfach mal, zur Schau stellen oder irgendwie verarbeiten wollten. Und dann ist diese Musik daraus entstanden. Und ihr seid jetzt auch das, ne, ihr seid das Produkt eures Umfeldes nach dem Motto, ihr habt Gefühle, Emotionen, die ihr dort gelebt habt, die ihr dort erlebt habt und die wollt ihr auch irgendwie dann zur Schau springen. Also Mai, wenn ich da jetzt falsch liege, Mai, korrigier mich da bitte.
Ja, aber das trifft es eigentlich ziemlich gut.
Ich hab da ganz viel so Sehnsucht, Nostalgie nach früher, wenn ich das so höre, weil ich, wie gesagt, aus dieser Ecke komme und genau weiß, wie das da aussieht und wie sich das verhält. Mike, du kommst auch aus einer eher ländlicheren Gegend, also du wirst das ja auch nachvollziehen können im
Endeffekt. Ja, katholischer Wallfahrtsort, wo nichts los ist, außer halt Kirchen und Leute, die da hinpilgern und das eine Jugendzentrum, das es gab, das ist dann auf einmal ein Kindergarten und dann hast du quasi den einzigen Ort, den du im Ort hattest, den einzigen Ort, an dem du wirklich auch auftreten konntest, den hast du mal eben dicht gemacht so und dann war halt nichts mehr mit aktiver Musikszene, so das war halt mies. Absolut. Dann hattest du auch nichts mehr zu tun, dann hast du auch im Zweifel mal an der Bushaltestelle abgehangen oder so.
Und wie gesagt, in anderen Ecken Deutschlands, wo es halt sehr dicht besiedelt ist, hast du halt auch so einen gewissen Lifestyle, den du dann durch die Musik trägst, hast andere Dinge, die dich beeinflusst haben, andere Emotionen, die du gefühlt hast, vielleicht manche auch gleich, die genauso sind, aber ich finde, ihr bringt das sehr sehr gut rüber. Ihr habt einfach irgendwie, ohne es zu wollen, einen ländlichen Rock gefunden. Keine Ahnung, wie ich das benennen soll, wie ich es jetzt begreife.
Country.
Country. Ihr habt deutschen Country-Rap.
Kannst du dem Kevin sagen, das ist neue Country-Casper.
Neue Country-Casper-Album. Wo, wenn wir den jetzt noch zweimal in dieser Folge erwähnen, ja, dann kann ich mir das über Monate anhören, dass er dann so oft in dieser Folge gefallen ist.
Der Arme.
Ja. Nee, der zieht da noch richtig Ego raus. Warte mal ab, einmal.
aber ich kann da glaube ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich glaube, natürlich, man ist immer das Produkt irgendwie, was seiner Umgebung sozusagen, und klar, das fließt bei uns auch viel mit rein. Ja,
auf jeden Fall. Es fühlt sich auf jeden Fall natürlich bei euch an. Es wirkt nicht aufgesetzt oder gewollt und erzwungen. Das finde ich, das war so die Kernaussage des Ganzen. Das fand ich echt ganz
cool. Ja, danke schön. Das ist doch gut. Ja, ich glaube auch, dass gerade so eine Sehnsucht, weiß ich nicht, aber ich glaube, die bildet sich vielleicht auf einem Land auch irgendwie schneller. Man hat irgendwie so eine Sehnsucht nach, man kriegt so aus der Stadt natürlich, das ist so ein Pool irgendwie, da kommen dauernd Sachen raus irgendwie. Und man denkt die ganze Zeit, alle, die in Städten wohnen, machen coole Sachen, auch wenn man irgendwie nur 1% von dem zu sehen bekommt, was da irgendwie wirklich abgeht. Aber man hat tatsächlich dann so eine Sehnsucht nach, ey, ich will auch irgendwie zu denen gehören, die irgendwo sitzen und coole Sachen machen irgendwie.
Ich möchte auch in der Stadt leben, wo mein Rewe mal länger als 9 Uhr auf hat.
Ich dachte, du sagst, ich will jetzt auch nach New York oder so, aber.
Ja, ich meine, das ist ja dann das nächstgrößere, so ein bisschen, genau. Aber so vom Prinzip her, ja klar, genau. Und und im Hunsrück kriegst du halt, genau, wie du sagst, kriegst man halt auch nach 8 nichts Kaltes mehr zu trinken irgendwie, und dann hast du irgendwie mal Bock, wohin zu gehen, wo auch ein Kiosk mal irgendwie eine Nacht lang auf hat oder so.
Absolut.
Ja. Boah, ich habe eine Zeit lang in Köln gelebt und da habe ich halt dieses Wegbier, diese Kioskultur einfach so zu schätzen und zu lieben gelernt. Und dann bin ich irgendwann mal abends, da war ich dann am Wochenende in der Heimat wieder, und da war halt irgendwie, da war ein Konzert, und da bin ich dann von meinen Eltern losgelaufen in die Innenstadt, und ich hatte so diesen Vibe, so geil, holst du dir noch irgendwo am Kiosk Bier? Das war einfach halt so. Es
gibt kein Kiosk,
mies, nee, es gab kein Bier.
ja, das ist das irgendwie, ja.
Ihr habt ja auf dem neuen Album auch ein Feature mit dem Joel von Being as an Ocean. Mit denen wart ihr auch auf Tour. Und mit denen wart ihr auch im Ausland auf Tour. Wie hat das denn eigentlich so funktioniert, auch mit den deutschen Texten? So, ihr wart ja in Tschechien, Ungarn, Polen.
Ja, also cool, glaube ich. Also hat das Gefühl, die Leute da waren sehr dankbar irgendwie. Oder, nee, dankbar klingt blöd, aber so ein bisschen haben das sehr gut angenommen irgendwie und erstmal geguckt, okay, was passiert da eigentlich? Es ist natürlich ein anderes Gewicht, finde ich. Ob du jetzt, ich meine, bei uns ist ja auch sehr viel Text drin. Und ich finde, es lebt ja auch viel vom Text. Und gerade so Songs wie November, jetzt haben wir eben drüber gesprochen wieder, das erwähne ich schon wieder, aber dass der halt nur aus Text irgendwie quasi mehr oder weniger besteht. Und das ist natürlich, glaube ich, nochmal, wie gesagt, ein anderes Treffen, was man da irgendwie hat, wenn man das zum ersten Mal hört und wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was da überhaupt erzählt wird. Aber es kamen auch schon Leute, zum Beispiel witzigerweise aus Tschechien, kam später eine nochmal nach Deutschland auf ein Konzert und hat das nochmal angehört, weil sie gesagt hat, irgendwas war da, was mich berührt hat, auch wenn ich krass nicht genau weiß, was gerade erzählt wurde. Aber man, es kommt irgendwie trotzdem was rüber und das genau hat uns mega, also beflügelt mich immer mega, weil ich dann denke, okay, es kommt auch an Emotionen was rüber, auch wenn man es irgendwie nicht ganz versteht. Also das war irgendwie auch für uns eine coole Erfahrung und ich glaube, es hat insgesamt schon gut funktioniert. Wobei ich glaube, dass wir uns schon eher auf den deutschsprachigen Raum spezialisieren, wenn man das so sagen will. Ja.
Wenn ich dir die Frage vorwegnehmen darf, Mike, weil ihr ja das Feature mit dem Joel habt von Being as an Ocean. Wir haben letztes Mal mit The Blackout Problems über das Feature mit Rao gesprochen, für Gloss. Gut, jetzt Blackout Problems haben ja englische Texte. Jetzt ist bei euch, ihr habt deutsche Texte und ich habe mir die Lyrics auch angeguckt zu dem Song, zu mehr. Da sind ja auch deutsche Zeilen für Joel. Richtig? Also der hat ja auch irgendwie so einzelne, ich sag jetzt mal Adlibs hier im Hintergrund, zusätzliche Gesang, den er auch in Deutsch quasi schreit oder singt. Wie kann man sich das vorstellen? War das so, ihr geht auf den Zug, sagt, ja, wir hätten hier so einen Text, der ist aber auf Deutsch, würdest du das zutrauen? Oder kam er von sich aus und hat gesagt so, ey, ich habe eine Idee, was wäre dann das auf Deutsch? So nach dem Motto.
Der hat uns einfach seine Aufnahme geschickt. Also wir hatten das quasi, diesen Teil von ihm, diesen C-Teil nenne ich ihn immer, der war quasi ohne Text. Und den haben wir den Song gegeben. Wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, zu dritt irgendwie, Malte, ich und er.
Geil.
Dann hat er uns das einfach zugeschickt, hat dann seinen Part irgendwie gesungen und dann haben wir danach gehört, dass der nochmal über den Refrain singt, in Deutsch halt. Und man, viele wissen es vielleicht nicht, er hat auch eine deutsche Freundin oder Frau, weiß ich tatsächlich nicht. Deutsche Lebensgefährtin auf jeden Fall. Und da hat er gesagt, dass er sie auch oft gefragt hat, hier, kann ich das so sagen, wie wird das ausgesprochen und so. Und hat dann über eine Refrain einfach so, wie er es verstanden hat und wie er wahrscheinlich von mit seiner Partnerin irgendwie das ausgecheckt hat, dann darüber gesungen einfach. Aber wir wussten es nicht. Wir haben da auch nie nachgefragt. Ich hätte mich auch, glaube ich, nicht getraut zu fragen. Also ihn, ob er irgendwie Bock hat, auf Deutsch zu singen. Genau, er hatte einfach Bock da drauf. Und auch dieses geil amerikanische Ich will nicht mehr, das schreit er ja dann so ein bisschen dazwischen. Ich finde es auch sweet. Ich fand es auch cool, dass er das gemacht hat. Ich finde, es macht Bock beim Hören.
Ja.
Genau, und ich muss immer ein bisschen grinsen, wenn ich da bewusst zuhöre.
Ich finde es absolut sympathisch, dass er das gemacht hat. Ich dachte so, okay, das ist, erwartest du ja nicht von einem Feature-Gast, dass er das
gar nicht. Ja. Und vor allem halt von jemandem, also ich hätte auch Mario gegeben, dass er seinen Part auf Englisch schreibt für die kleine Angst.
Ja.
Sorry, meine Katze war gerade saulaut, dass er das auf Englisch schreibt, und er hat dann ja auch Bock gehabt, auf Deutsch zu singen, aber bei Joel hätte ich es halt doppelt nicht erwartet, weil er halt nicht mal aus dem deutschsprachigen Raum kommt irgendwie, genau, aber mega gut, aber wir haben ihm gar nichts gesagt, wir haben ihm echt nur den Song gegeben und gesagt, tob dich aus, mach, worauf du Bock hast, und das kam dabei raus.
Geil. Ich finde, Marios Stimme funktioniert auch sehr gut auf Deutsch.
Ich habe wollte das eigentlich auch in der Folge noch fragen, wie er sich damit gefühlt hat irgendwie. Hat er was zu dir dazu gesagt?
Ich glaube, er war sich schon recht ein bisschen unsicher. Ich glaube, so hat er mir das mal erzählt, weil wir hatten nämlich ursprünglich für unseren Song Angst, also nur Angst, der kam ja auch irgendwie nach dem Album raus und da hatten wir damals ursprünglich mal den Mario gefragt, ob er nicht Bock hat, da zu featuren. Und da hat er uns auch schon was auch in Deutsch geschrieben. Es hat dann aber auch irgendwie zeitlich nicht mehr richtig gepasst und irgendwie war, wie das halt manchmal so ist, so jeder, da, bis dahin muss es dann auf einmal abgegeben werden und ist es auf einmal nur noch eine Woche, bis der Song fertig sein muss und man hat noch überhaupt nichts in der Hand. Und genau, dann hat es irgendwie doch nicht geklappt und zwar aber, wir wollten aber auf jeden Fall den nochmal fragen. Und er hat ja dann auch den Refrain-Text zu Die kleine Angst geschrieben und dann war es ja witzigerweise dann Die kleine Angst und nicht Angst mehr. Aber auch da haben wir ihm quasi freie Hand gelassen und genau. Ich glaube, bis er da am Anfang ein bisschen unsicher war, ich glaube, dann war auch cool, als er dann fertig war.
Auch da das Video, ne? Also wenn man Mario erlebt, jetzt in der Aufnahme ist ja auch ein sehr gefasster Mensch irgendwie, also so
bedacht,
irgendwie bedacht, also ruhig und aber bei euch in dem Video wirkt er irgendwie richtig gefährlich, so draufgängermäßig hüpft er irgendwie drauf rum und rennt auch auf die Kamera zu und so. Fand ich ganz geil. Also wenn man die live gesehen hat, klar, dann kennt man das ja auch so ein bisschen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich finde seine Moves ja oft gefährlich, die er irgendwie live macht.
Er sucht sich ja immer irgendwas raus, wo er draufklettern kann, um da runter zu springen.
Klettern. Ja, genau. Und das ist manchmal ein bisschen, ich glaube, wo war das? War das Green Juice Festival oder ich glaube, es war, oder Deichbrand-Festival, keine Ahnung, irgendein Festival letztes Jahr, haben wir mit denen auch zusammen gespielt und da ist er auch irgendwo wieder drauf geklettert und ich war so, ja, ja. Lass den Jungen heil wieder runterkommen.
Ja. Ja. Jetzt habt ihr, also bei Being as an Ocean, die Tour, finde ich, passt eigentlich wie Arsch auf Eimer, muss ich sagen. Bei den Rogers habe ich jetzt erstmal so gedacht, okay, das interessante Mischung. Es ist ja schon eher so Punkrock, der nach vorne geht und da ist es natürlich schon, da stecht ihr ja dann wiederum auch raus. Habt ihr da das Set entsprechend angepasst oder sagt ihr dann, fuck it, wir sind einfach Sperling, wir machen jetzt unser Ding so?
Also wir können das ja auch, wir können das ja auch nicht wirklich viel anpassen. Ich meine, wir haben halt die Songs, die wir haben, wir machen die Musik, die wir machen und wir machen auch das, worauf wir Bock haben und da hören wir jetzt auch nicht auf mit so. Keine Ahnung, mal gucken, wie es wird. Für uns ist es auch ein bisschen spannend, vor allem so zielgruppenmäßig irgendwie zu checken, wo irgendwie Verbindungen von Rogers-Fans und Sperling-Fans irgendwie sind. Das wird, glaube ich, auch interessant zu sehen. Wir hatten ja jetzt im Jahresabschlusskonzert ja Nikra dabei als Vor-Act und die machen auch krassen Punk eigentlich eher. Und das hat aber auch saugut funktioniert. Ich glaube, dass es auch da irgendwie Parallelen gibt, die man irgendwie finden kann. Aber mal gucken. Es wird, glaube ich, ja, wie du sagst, wird ein bisschen spannender als jetzt bei Being as an Ocean, wo es halt irgendwie relativ klar ist, dass es zusammenpasst. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen ranfühlen vielleicht.
Oder so. Also so Sachen wie Mond oder so, spielt ihr dann auch?
Wir spielen November auf jeden Fall. Also wir haben das jetzt natürlich ein bisschen auf die neuen Songs angepasst. Aber natürlich haben wir das Set so ein bisschen gebaut.
Ja, ich finde es einfach spannend. Ne? So. Weil ja, voll. Ne, könntest du ja auch sagen, so, ey, I don't care, wir machen das jetzt einfach, ziehen das durch, weil ihr seid halt so, wie ihr seid. Aber es gibt ja auch, also weiß ich, ob du Nothing Nowhere kennst, ist halt auch so ein Typ, der kam irgendwie ursprünglich aus dem Cloud-Rap oder so und jetzt mittlerweile aber dann auch zwischendurch mal ein paar so Emo-Pop-Punk-Songs und dann aber auch auf einmal eine New-Metal-Platte rausgebracht hat, so Crossover-mäßig. Und der war dann Support bei Fall Out Boy. Und hat da was komplett anderes gespielt, als er dann Barock am Ring zum Beispiel gemacht hat. Und das fand ich halt auch krass irgendwie. Also das musst du natürlich auch können. Aber beziehungsweise wenn du das kannst, dann ist es natürlich auch cool, weil du kannst auf jeder Bühne irgendwie stehen und da immer ganz neue Leute ansprechen. Das Problem ist natürlich, wenn die dann bei Spotify reinhören und dann komplett verwirrt sind, was das eigentlich für eine Mucke ist.
Vor allem dachte ich mir gerade auch, dass es auch bestimmt ein paar Leute gibt, die natürlich auch auf die Tour-Shows kommen, um uns vielleicht auch zu sehen.
Ja, das wäre natürlich auch geil, klar.
Genau, wäre super, wenn auch ein paar Leute zu uns kommen. Ja.
Ein paar Leute würden zu kommen. Aber ich meine damit so, dass es vielleicht auch, dass wir denen halt auch gerne die Sperling-Show bieten, auf die sie irgendwie Bock haben. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar.
So, dass wir, genau. Und ja, ich glaube, wir verkünsteln uns da nicht besonders. Ich glaube, wir machen das, was wir können und mehr können wir auch nicht.
Finde ich aber auch gut und sympathisch. Jetzt haben wir unsere anderthalb Stunden schon voll. Jetzt machen wir eigentlich wie immer unseren Abschluss mit den unseren Spotify Playlist Picks. Ich hoffe, du hast dir da
diesmal hast du es aber angekündigt, ja, Mike?
Diesmal habe ich es angekündigt. Ich hoffe, es ist bis zu dir durchgedrungen. Beim letzten Mal habe ich es ja ein bisschen verkackt. Wenn du Bock hast, darfst du auch gerne mal loslegen.
Gerne. Einfach soll ich einfach mit einem Song mal starten?
Ja, gerne.
Ich habe mir von bisschen, ja, fällt jetzt komplett aus jedem Genre,
völlig was wir egal.
Heute Abend behandelt haben. Benjamin Clementine, der Song I Won't Complain, der ist mir irgendwie vor ein paar Monaten irgendwie nochmal untergekommen und irgendwie, was hat er mit mir gemacht? Und der hat mich komplett abgeholt, während im Auto fahren und dann, weiß nicht, seitdem höre ich den immer mal wieder und hat jetzt irgendwie Bock, den mal zu zeigen.
Geil.
Ja. Sehr traurig, aber sehr schön.
Du darfst gerne noch zwei, wenn du welche hättest.
Soll ich direkt alle machen?
Ja, klar. Mach mal raus, genau.
Okay, ich hau raus. Dann der nächste wäre von der Band Creeper, One of Us.
Oh, geil.
Ah, cool.
Kennt ihr?
Ja.
Okay. Finde ich auch nice. War irgendwie auch in der Albumproduktion immer mal wieder ein Begleiter und das hat irgendwie geil gepasst.
Cool.
Ich habe vor kurzem das neue Peter Fox Album entdeckt und da würde ich den Song Vergessen Wie reinhauen. Mhm. Macht auch sehr viel Spaß. Es ist aber ein positiver Song. Also die anderen zwei sind nicht so positiv, aber der schon.
Gleicht es ein bisschen aus.
Genau. Gleicht ein bisschen aus, genau.
Lini.
Ja, ich versuche jetzt mal so ein bisschen hier ein paar Kollegen zu unterstützen, zu supporten. Zum einen Grüße gehen raus an Marco von Bersten, der uns auch aktiv zuhört und uns auch aktiv immer gerne Feedback rüber schickt. Coole Jungs, ich kenne sie auch jetzt schon einige Jahre. Marco, hier vielleicht für dich, Jojo, Marco war immer der Kollege, der Ansprechpartner im GameStop, im lokalen GameStop bei mir, bei dem ich immer mal hingegangen habe, mit dem über Games gezockt, cool, gesprochen, deswegen vermittelt uns das. Und dann halt das, über die lokale Core-Hardcore-Szene haben wir halt immer wieder mal Connections gehabt. Und ja, die haben vor einiger Zeit, wir hatten die auch schon mal in der Spotify-Playlist, da haben sie einfach ein neues Projekt gegründet, das heißt Bersten, ist ein Hardcore, so ein etwas düsterer Hardcore mit deutschen Texten. Und da gibt's einen neuen Song, der heißt Tundra-Herzen. Finde ich eigentlich ganz geil. Hat einen sehr bösen, düsteren Vibe. Das kriegen die Jungs, machen die Jungs sehr, sehr gut. Zweiter Support für auch gute Freunde von mir. Roof Talk heißen die. Kommen aus Essen und aus London. Die sitzen so ein bisschen verteilt tatsächlich. Früher auch sehr viel in der Core-Szene bei mir, mit mir abgehangen und mir, mit mir zu tun gehabt. Und ach, keine Ahnung, verbinde ich super viel mit. Die machen aber jetzt so ein 1975 Synthie-Pop. Super begnadete Musiker, alle drei. Also es ist wirklich, ich wünschte, ich hätte das Talent, was die, oder und auch die Muße, dieses diese Arbeit dahinter, die reingesteckt haben, einfach zu haben. Deswegen, ja, Quiet heißt der neue Song, hat mir richtig gut gefallen. Ist einfach ein Vibe von Anfang bis Ende. Und dann noch eine Band, Galleons heißen die. Da habe ich jetzt das Album von entdeckt. Die haben so ein Dance Gavin Dance Vibe, halt dieser typische Swarmcore, wie man das mittlerweile nennt. Mit super angenehmen, poppigen Vocals, nicht so, so eine schöne Stimmfarbe hat der Sänger einfach, eine wirklich extrem gute visuelle Präsentation von dem Album. Das Album heißt, auch jetzt muss ich gerade mal nachgucken, Violent Delights. Er ist alles so im PS1, PS2 Optik gehalten, also auch die Videos haben dann so Polygoncharaktere überall und das ist total geil. Das haben die alles selber gemacht, das fand ich halt super beeindruckend. Und von dem Album nehme ich den Opener, der heißt You Who Swallowed a Falling Star. Er hat einfach, ist einfach für mich ein sehr guter Opener. Er bricht sofort auf und du bist schon direkt so drin, denkst so, geil, jetzt kommen noch 12 Songs und das fängt schon super gut an. Hm. Genau, deswegen nehme ich den Song noch dazu.
Cool. Ich habe auch noch drei. Einmal die Band Winter mit V. Schon okay. Finde ich ganz geil. Kommen ja aus Köln, glaube ich, ne?
Die kommen Winter aus mit V. V-Y-N-T-E-R.
Ja.
Ja, das ist eine
gute Nee, Freude. Nicht mit A hinten dran.
Ach, Winter. Okay, Winter. Ich wollte gerade, bei Winter kommen nämlich aus der Ecke.
die habe ich jetzt auch, also wir haben ja am Wochenende unseren Morecore-Workshop gehabt, wo wir immer alle so zusammengehockt haben und so. Und da habe ich auf der Hinfahrt habe ich den Song entdeckt, der liebe Jonas, den da abgespielt hat. Schon okay, finde ich richtig geil. Ist irgendwie, weiß ich nicht, Bad Omens, Bring in the Horizon, was auch immer, aber auf Deutsch. Klingt sehr spannend. Dann die Band Pentastone, Break My Back. Pentastone hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge drüber gesprochen.
Ja.
Klingt irgendwie, ich würde mal sagen, so Flyleaf-mäßig, Alternative Metal, also auch Female-Fronted. Auch sehr, sehr spannend. Bin da sehr gespannt, was da so noch kommt. Das klingt auf jeden Fall sehr verheißungsvoll. Und die Band Wind Waker mit dem Song Sirens. Da, Lynn, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Also, es ist so ein ekeliger Ohrwurm. Das ist widerlich. Das ist so Puderzucker, Post-Hardcore, irgendwas. Das ist, aber ich find's ultra geil. Also, Einmal gehört und du wirst es nie wieder los. Versprochen.
Nice.
Genau, damit haben wir's. Ey, Jojo, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Alles Gute gehabt zu haben für den Album-Release.
War ja ein guter Release, war ja alles.
War der Hammer-Release, der beste Release ever.
Ja, also wer nicht dabei war, ne, also Leute,
ja, wirklich, der hat was verpasst.
Nee, also.
Ja, nee, dankeschön.
Ne, also Leute, checkt mal bitte die Platte aus und wenn ihr die Dates, ich weiß gerade nicht, an welchem Datum kommt das hier raus? 28. Da habt ihr auf jeden Fall noch so ein paar Dates in ganz Deutschland verteilt. Also checkt mal bitte Sperling aus. Ihr seid ja wahrscheinlich auch das Jahr über auch noch viel unterwegs. Ist da irgendwas bekannt, worüber man sprechen darf?
Bisher noch nicht. Nee, am 28. dürfen wir wahrscheinlich was sagen, witzigerweise.
Okay.
Also es ist auf jeden Fall noch viel geplant. Im Sommer und im Herbst auch. Es kommen noch viele Sachen.
Cool. Ja dann, Leute, hört da rein und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Ciao.